Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts.
Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Wir sind zurück, ich freue mich sehr.
Julian, ja, wie geht's dir? Mir geht's gut, ich freue mich schon wieder auf diesen Podcast. Wir haben nämlich so ein bisschen, soll ich sagen, wir haben Unregelmäßigkeit reinbekommen.
Themenstau, leider, ja. Würde ich sagen.
Themenstau. Das wird eine rappelvolle Folge heute. Das kann man definitiv sagen. Wir haben Themen von Foldables über neue Apple-Produkte, iPad Mini, bis hin zu Robotaxis und Tesla-Events, SpaceX, Elon Musk. Also unser typisches Themengebiet wird auch heute wieder Apple. Natürlich ordentlich angegangen.
Ich hatte nach zwei Monaten jetzt endlich mal wieder die Vision Pro auf. Darüber möchte ich auch sprechen. Es gab nämlich neuen Content und wir müssen über OpenAI sprechen, über ChatGPT.
Lass damit direkt reinstarten, Diggi.
Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da ging ein Reddit-Post viral vor einigen Wochen. Da hat ein Reddit-Poster-User einen Screenshot gepostet von ChatGPT. ChatGPT hat geschrieben, "How was your first week at high school? Did you settle in well?" Und der User hat geantwortet, "Wait. Did you just message me first?" Und ChatGPT hat geantwortet, "Yes, I did. I just wanted to check in and see how things went with your first week of high school. If you'd rather initiate the conversation yourself, just let me know." Also ganz stumpf gesagt, ChatGPT hat angefangen, jemanden anzuschreiben und kein Geheimnis auch draus gemacht, dass es das gemacht hat. Sogar noch die Option gegeben, ey, wenn du das jetzt ein bisschen creepy fandest, ne, kein Problem, ich werde dich nie wieder anschreiben, lass es mich einfach wissen. Ja, dann antworte ich nur, wenn du mich was fragst. Aber rein theoretisch sitze ich die ganze Zeit da und warte auf dich, ne?
Und ich weiß genau, dass du heute zur Highschool gegangen bist. Das weiß ich ganz genau. Ey, aber wie krass ist das bitte?
Das ist ultra krass, das ist so krass, dass es halt richtig viral gegangen ist und auch OpenAI ein Statement dazu raushauen musste. Sie haben nämlich gesagt, das ist ein Bug, das soll so gar nicht passieren. Wir experimentieren intern mit der Idee, dass ChatGPT einen anschreiben kann. Das hätte jetzt noch nicht den Weg in ein Public Release zu einem normalen User finden sollen. Upsi, on us, keine Sorge, ChatGPT wird zumindest aktuell jetzt erstmal noch nicht anfangen, euch ungefragt anzuschreiben.
Ich muss aber sagen, ich glaube, ich finde die Idee eigentlich cool. Oder? Geil. Also klar, es ist creepy, aber wahrscheinlich hat derjenige ja vorher schon irgendwie die Info gedroppt, dass er den ersten Tag in der Highschool hat. Mhm. Und die wissen das eh. Und also ich finde es irgendwie locker. Aber das Verrückte daran ist halt, und das ist ja sowieso gerade schon voll im Laufen, dass es halt immer menschlicher wird, ne? Also das ist halt wie so ein Kollege, der dich fragt, so, yo, wie war denn dein Tag? Und es ist halt ganz weit weg von irgendeinem Chatbot.
Also, ja, es fragt halt auf ganz sympathisch, ja, und würde da ja dann auch, wenn du dann anfängst zu erzählen von deinem Highschool-Tag und so, auch richtig mit dir darüber quatschen. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen der Hintergrund, das hatte ich zumindest aus einigen Ecken gehört, dass das entstanden ist, auch dadurch, dass man halt viel mit ChatGPT geschrieben hat und auch so ein bisschen ChatGPT als jetzt nicht Therapieersatz, aber so als Therapeut so genutzt hat, so ein bisschen, dass man einfach ChatGPT voll labert mit den Sachen, die einen gerade so bewegen, einfach weil es angenehm sich anfühlt, wenn man jemanden hat, der zuhört und wirklich mal sinnvoll, konstruktiv auch Rückmeldungen gibt und nicht dann irgendwie einfach nur dumme Jokes macht oder so, wie das deine Freunde vielleicht machen würden, sondern nee, ChatGPT nimmt dich und deine Probleme ernst. Du kannst wirklich eine tiefe Unterhaltung über deinen ersten Highschool-Tag mit ChatGPT führen. Aber dieser Fakt, dass du halt dann so schreibst, so yo, ich habe bald Highschool, ich weiß noch nicht so genau, oh, mein erster Tag, was meinst du, wie sollte ich mich verhalten, worauf sollte ich achten, damit es keine peinlichen Erlebnisse gibt oder so. Wie kann ich Freunde finden in der Highschool? Gib mir mal ein paar Tipps. Und dann fragt die halt einfach so am nächsten Tag, yo, wie war dein Tag in der Highschool? Das ist schon wild und zeigt zumindest auch, dass OpenAI ein gewisses Interesse daran hat, diese Position mit ChatGPT einzunehmen, dieses Tool zu sein, mit dem du über deine persönlichen Gefühle und so weiter schreibst. Und es ist jetzt nicht unbedingt falsch, ja, aber es ist so, es ist halt undiskutierbar, finde ich, dass sie das wollen und dass es dahin geht und dass es irgendwie so, dass es für sie jetzt zumindest nicht undenkbar ist, da in diese Richtung zu gehen. Oder sie sagen, oh, das wäre tabu für uns, zu menschlich, zu krass, wir wollen gar nicht Therapeuten ersetzen oder menschliche Freunde ersetzen oder so. Das ist uns ein viel zu sensibles Thema, das fassen wir gar nicht an. Nee. Das ist denen absolut nicht zu sensibel und sie wollen da voll rein.
Ja, vor allem, das ist doch der beste, also aus unternehmerischer Sicht, ist doch das der beste Spot für OpenAI. Richtig nah am Menschen dran. Wenn dir dieses Tool super wichtig ist, gibst du auch mehr Preis, mehr Informationen bedeutet mehr Geld, die OpenAI an dem User verdienen kann. Oder wenn sie irgendwann mal ein Paid-Abo-Modell oder sowas haben, sind natürlich auch solche User dann auch eher diejenigen, die dann halt auch Geld dafür ausgeben. Ne? Also egal wie rum, es ist eigentlich für OpenAI deutlich geiler, wenn ChatGPT sich richtig nah und direkt anfühlt, sage ich jetzt mal.
Ja, man kann richtig schön die kapitalisieren auf den privaten Problemen der User. Ja, optimal.
Ich weiß, es klingt wirklich sehr böse.
Es ist der Best Case. Geiler kann es für OpenAI nicht laufen. Ach ja, oh. Ja, ich weiß auch nicht, was ich wollte das einfach mal nur
mit. Aber wie gut die dann auch ihre Software Story im Griff haben, ne? Wenn dann sowas einfach mal an die Öffentlichkeit gelangt, in einem ganz normalen Release, ohne dass sie das irgendwie gecheckt haben.
Ja, sowas kann mal passieren, ne?
Ja, genau.
Auszusehen. Aber hatte ich tatsächlich.
Bei einem kleinen Startup kann das mal passieren, dass da mal einfach mal irgendwas veröffentlicht wird, was gar nicht veröffentlicht werden soll. Also.
Ja, aber hatte ich tatsächlich auch schon. Das hatte ich, glaube ich, auch im Crewcast erzählt, dass ChatGPT mal im Hintergrund mir zugehört hat und dann angefangen hat, auf meine Sätze einzugehen, obwohl ich nicht wusste, dass ich aktiv ChatGPT im Hintergrund offen habe. Das fand ich auch sehr creepy. Und ich finde, das ist halt so ein bisschen auch das, was mit diesem ChatGPT schreibt dich zuerst an, auch mitschwingt. So dieses Gefühl, oh, die sind da wie so ein Aasgeier, sitzen die da und warten darauf, dass du denen noch mehr und noch persönlichere Dinge erzählst. Das ist schon auch, ja, nicht nur Feel Good Vibes, auf die ich damit verbinde irgendwie.
Das stimmt schon, ja.
Andererseits.
Wenn man das einfach beiseite lässt, ja, diese Meta-Ebene dahinter, und einfach nur denkt, was das für eine App-Experience ist, das ist schon cool.
Mhm. Ja, und gleichzeitig ist es auch irgendwie so, dass sie da halt wirklich so viele krasse Dinge schaffen. Ich weiß nicht, hast du mal mit diesem neuen Voice-Modell von ChatGPT rumgespielt, dieser Advanced Voice, die es jetzt gibt?
Nee, noch nicht.
Ja, das ist so, du hast das auch nicht einfach automatisch als deutscher User. Aktuell musst du da, glaube ich, noch über ein VPN und Kram rein. Ich habe das auch auf meinem Gerät noch nicht drauf, aber hier im Studio hatte Rudi das mal zum Laufen gebracht und dann saßen wir im Kreis um das Ding herum und haben das zugelabert. Also es ist halt quasi einfach die nächste Generation der ChatGPT-Stimme. Noch natürlicher, noch besser, noch persönlicher, kann sich ganz viel merken, was es machen soll und sagen soll. Es kann Stimmen und Akzente und alles Mögliche imitieren. Also es ist wirklich so nochmal Next-Level-Sprachassistent. Und das war schon sehr witzig, weil wir den dann einfach beigebracht haben, unsere ganzen Running-Gags zu verwenden, die wir so im Studio haben, weißt du, unsere ganzen Sprachangewohnheiten, sag ich mal, immer schön Mois sagen und dieses und jenes. Und keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was wir alles gesagt haben, was es sagen soll. Abgehoben, ja. Als Wort gerne regelmäßig benutzen und so. Und es war so witzig, wie schnell ChatGPT sich dann da einfach an uns angeglichen hat. Aber auch ein bisschen gruselig. Und auch ein kleines Shoutout übrigens in dem Moment mal an das aktuelle Wall Street Journal Interview mit Craig Federighi. Da hat eine Journalistin vom Wall Street Journal den guten Craig mal ausgequetscht zum Thema Apple Intelligence und hat auch wirklich sehr interessante Fragen gestellt, denen dann nicht ausgewichen wurde, was ich wirklich angenehm finde. Es gibt ja viele solche Apple-Presse-Interviews, wo dann so...
Du hast auch schon mal ein paar von denen geführt.
Ja, das ist halt auch immer die Frage, in was für einem Kontext das passiert. Ne? Ich glaube, das Wall Street Journal wird da auch einfach nochmal anders eingestuft bei Apple intern als irgendwelche YouTuber. Und ja, da das war ein sehr, sehr interessantes Interview. Da haben sie diesen dieses Active oder Advanced Voice von ChatGPT haben sie auch mitgebracht und angemacht und mal vor Craig gefragt, ob ChatGPT mal die Frisur von Craig beschreiben kann. Und ChatGPT hat dann so einen richtigen Lobessang auf das wehende Haar von Craig Federici losgelassen. Und da haben sie Siri gefragt und Siri so, ich habe das im Web gefunden. Und dann halt Craig gefragt, was das soll, warum Siri
so viel schlechter ist. Ey, wie geil ist das denn? Das ist ja ultra geil.
Ja, und dann, ja, das waren dann auch so ein paar witzige Sachen. Da kam zum Beispiel auch so eine Situation zum Thema, das hatte ich auch nicht mitbekommen, das ist wohl auch viral gegangen. Da hatte jemand eine Nachricht bekommen, eine Textnachricht, in der die Beziehung beendet wurde. Also es wurde quasi mit einem User Schluss gemacht über Text. Und die Textnachricht kam aber nicht einfach nur rein, sondern wurde von einer AI zusammengefasst. Also hat nur die AI-Zusammenfassung als Push-Notification reinbekommen. Weißt du, wie wenn du so deine E-Mails oder so kriegst, da auch jetzt so von Gemini und so auch schon zusammengefasst und Kram. Ja, und es war halt so, ja, der und der macht Schluss mit dir, Grund ist, hat keinen Bock mehr, dies, jenes, ciao. So komplett tone-deaf einfach. Und da meinte Craig, auch da sind sie ganz doll dahinter, dass sie versuchen wollen, solche Situationen mit iMessage und Apple Intelligence und so zu vermeiden. Und das würde wohl viel Zeit dauern, sensibel auszuklamüsern, wie mit solchen Situationen umgegangen wird und zu versuchen, solche Situationen schon im Vorhinein zu erkennen, bevor dann so eine Situation passiert. Ja, ziemlich interesting eigentlich.
Ja, und das ist natürlich jetzt der Apple-Move, diese Karte auszuspielen, dass sie das halt einfach sehr genau machen. Und das ist halt deswegen dauert das halt auch alles länger.
Ob es ja jetzt deswegen so lange dauert, mal gucken. Aber er hat zum Beispiel auch viel darüber geredet, wie sie Limitierungen fürs Bilderbearbeiten gesetzt haben. Du kannst ja jetzt auch Sachen im Hintergrund rausretuschieren mit Cleanup und so, was Google schon seit 2 Jahren hat, so 3 Jahren gefühlt. Und da haben sie auch ein bisschen drüber gesprochen, wie doll man solche Bilder eigentlich bearbeiten können sollte. Ich glaube nur, dass Apple sich ein bisschen was vormacht, wenn sie denken, dass sie noch in der Position sind, zu entscheiden, was da passiert oder nicht passiert. Weil die Tools sind schon draußen und der Punkt, wo ein Foto die Realität widerspiegelt, der liegt schon längst in der Vergangenheit.
Ja, leider ja. Okay. Das klang gerade irgendwie so traurig. Es ist nichts mehr real. Da musste ich gerade kurz schlucken. Real.
Die Robotaxis sind auch nicht real. Die Roboter sind auch nicht real. Alles ist fake. Tatsächlich, ne? Also ist jetzt natürlich auch schon ein Moment her. Trotzdem, es ist Crewcast. Wir müssen drüber reden. Es war Robotaxi-Event. Elon Musk und Tesla haben die Zukunft der Welt präsentiert. Und ich muss sagen, ich fand dieses Event sehr faszinierend. Es gab viele Dinge, die mich positiv überrascht haben. Es gibt viele sehr, sage ich jetzt mal nicht negative Dinge, aber sehr witzige Fails oder Sachen, wo ich überhaupt nicht überrascht war, dass sie da irgendwas zusammengefaked und gehascht und getuscht haben, um so zu tun, als ob sie schon viel weiter wären, als sie eigentlich sind. Es gab wieder sehr viele, sehr leere Versprechungen für die Zukunft, von denen du schon safe weißt, dass sie nicht eingehalten werden. Aber insgesamt... Ja, war es ein Tesla-Event mit einem neuen Tesla.
Ja, Mann. Wann der dann kommt und ob das dann klappt, steht noch in den Sternen. Aber das Robotaxi. Und ich muss sagen, erstmal vom Design, es sieht ein bisschen so aus für mich, als hätten sie den Roadster aufgewärmt und ein bisschen... Ne?
Was? Das hat ja, Jonas doch auch schon gesagt von der Dachlinie her. Das sieht ja schon ganz schön schnittig aus, das
Robotaxi. Ich finde auch so vorne von den Lichtern und so... Hinten nicht, aber von vorne finde ich auch, wirkt der voll wie der Roadster.
Ja, mich erinnert es ein bisschen mehr an den Cybertruck, muss ich sagen, auch wenn es natürlich kein so kantiges Design ist, aber diese Lightbars und so, diese Flügeltüren sind auf jeden Fall sehr wild. Mal gucken, ob die tatsächlich so in der Produktionsversion dann kommen oder ob die jetzt erstmal nur für Show waren, aber für Show haben sie auf jeden Fall gezündet, sah geil aus, war fresh, aber ob du so einen Motor drin haben willst, der die Tür nach oben öffnet in einem Robotaxi, ich meine, die hatten einen Model X so viel Probleme mit den Türen. Ich weiß nicht, ob die das mit ihrer Robotaxi-Flotte auch so haben wollen. Aber ja, du willst natürlich auch, dass das Auto zumindest selber die Tür schließen kann, weil wenn da jemand so ein Robotaxi-Ride nimmt und dann aussteigt und die Tür nicht zumacht, dann ist das Taxi einfach gestrandet, wenn es seine eigene Tür nicht zumachen kann. Ist so, hey, 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 bitte die Tür noch zu. Hey, oh scheiße, ich glaube, er ist weggelaufen. Oh
Mann. Ja, du kannst ja auch wie bei Rolls-Royce solche Türen einbauen, die sich automatisch schließen können.
Ja.
Es muss ja keine Flügeltür sein.
Ja, ja, es kann auch eine normale Tür sein, die sich automatisch öffnet und schließt. Ja, who knows. Aber gut, im Endeffekt, Robotaxi sieht ganz wild aus, ist ganz nice, ist ein Zweisitzer, weil das einfach so die meisten Fahrten sind, die mit so Uber und Taxi und Lyft und so in Amerika genommen werden. Ein bis zwei Personen deckt 95% aller Fahrten ab, meinten sie. Für alles, was mehr Personen braucht, rufst du dann mehrere Robotaxis oder halt ein Model Y oder so. Aber ja, im Endeffekt war das so das Interessante irgendwie an dem Event, dass sie zwar dieses Auto gezeigt haben, aber im Endeffekt nichts wirklich Konkretes, was man jetzt neu gelernt hat. Du siehst halt dieses Robotaxi, aber weißt halt gleichzeitig auch, ey, das ist so weit in der Zukunft, das finale Robotaxi könnte ganz anders aussehen.
Oder es könnte halt einfach gar nicht kommen und es ist dann einfach ein Model 3, was dann da fährt.
Ja, weil, das kommt eher als erstes. Das hat er ja gesagt. Sie fangen an mit Model 3 und Model Y und das Robotaxi kommt dann ein Jahr später, war die Aussage.
Ja, und da ist dann halt die Frage, so, was ist davon dann, also eigentlich ist Tesla doch so unterwegs, dass sie möglichst viel kombinieren wollen. Ne? Also wenn sie sowas wie ein Robotaxi machen, würde es doch eigentlich auch ultra Sinn machen, das dann einfach nur mit den bestehenden Geräten Autos zu machen. Also warum nochmal ein extra Auto dafür?
Weil es günstiger zu produzieren ist. Weil es viel günstiger zu produzieren ist als ein Model 3 oder Model Y. Weil es einen viel kleineren Akku haben kann. Ja, weil es nicht so weite Strecken fahren muss und weil das auch nicht kontinuierlich Strecken fahren muss. Solche Sachen zum Beispiel. Ja, das ganze Auto ist kürzer, kleiner, nur ein Zweisitzer, hat nicht so viel Glas drin, es gibt keine Heckscheibe, keine Dachscheibe.
Aber
also es sind ganz viele Dinge, wo sie nochmal viel am Preis optimieren.
Meinst du, sie würden aber dieses Auto auch einfach so verkaufen?
Das haben sie angekündigt, dass sie das machen werden. Und als Preis haben sie unter $30,000 gesagt, glaube ich.
Also ist das jetzt quasi so der Move, zu sagen, das ist jetzt der günstige Tesla und der wird dann auch gleichzeitig das Robotaxi?
Genau. Und wenn du den selber haben willst, du kannst den aber niemals selber fahren. Der hat nie einen Lenkrad.
Ach so,
okay. Wenn du den kaufen willst, die Idee ist, dass du den kaufst, um einerseits selbstständig mit deinem eigenen Robotaxi hinfahren zu können, wo du möchtest, wenn dir so Privatsphäre wichtig ist und dass es so dein eigenes Auto ist und so und nicht einfach nur irgendeins aus der Flotte und du kannst es halt für dich arbeiten lassen. Also du kannst es so Fahrten absolvieren lassen und dann an dem Gewinn beteiligt werden.
Und Tesla wird natürlich auch beteiligt.
Genau, aber das sind alles Sachen, wir wussten das schon. Das sagt Tesla seit 3-4 Jahren oder so. Das ist keine neue Information.
Da haben wir schon in der Vergangenheit Crewcast-Episoden wie blöd aufgenommen.
Ja, das ist keine neue Information. Und das war es im Endeffekt. Und das ist so krass, dieses Event, das war so vor Show, so dieses Taxi gezeigt, den Van noch gezeigt. Gut, jetzt wissen wir, wie so ein Van-Konzept von Tesla aussehen würde für so eine Art Bus, für einen autonomen Bus. Aber auch, dass der in Arbeit ist. Ist seit Jahren bekannt, das ist so, okay, jetzt kennen wir das Design und das Design wird sich wahrscheinlich eh nochmal ändern, der Preis wird sich eh nochmal ändern, so, ich glaube, durch diese ganze Cybertruck-Geschichte, wo sie sich da hingestellt haben und gesagt haben, Cybertruck ab $45,000 kommt in 2 Jahren und dann kam es irgendwie nach 5 Jahren und für $100,000, hat das Vertrauen der Leute sehr angeknackst, dass die Sachen, die sie auf ihren Events sagen, wirklich stimmt. Und da jetzt wirklich wenig Konkretes neu dazugekommen ist, außer das Design der Fahrzeuge, hat dann halt auch die Aktie, glaube ich, entsprechend reagiert, ist ein bisschen runtergedroppt und war so wenig begeistert von den Ankündigungen, weil es halt nichts Handfestes gab, außer Elons typische Versprechung, ja, ja, und in 2 Jahren, Ende nächstes Jahr geht's dann los und dann nochmal ein Jahr, wir sind, ja, ja, und dann, dann ist es fertig.
Obwohl die Tesla-Aktie so, heute 18% plus gemacht hat, ne?
18%? Nur heute?
Nur heute, ja.
Ach du Scheiße.
Also wir nehmen hier am Donnerstagabend gerade auf.
Aber warum? What happened? Was sind das jetzt? Also 18% ist doch so ein Sprung, ist doch ja, kein Zufall. Guck mal,
das ist halt das, was bei der was in der Börse zählt. Nicht die Vision auf irgendeinem Event, sondern Tesla erwartet oder hat einen höheren Gewinn gehabt als erwartet. Peng, geht's hoch. Ist halt so, ja. Das Ziel. Der kann noch so viele Roboter auf sein Event stellen. Das juckt ja. Die Leute mittlerweile nicht mehr. Aber Peng. Das ist eben genau das. Die haben sich das verspielt, einfach ihre Glaubwürdigkeit.
Ja, und dann diese Roboter noch halt überall. Ne? Sie hatten ganz viele von diesen Optimus-Robotern auf dem Event, die offensichtlich ferngesteuert waren und auf denen auch. Das checke ich halt auch nicht. Ne? Wir sind mit so KI eigentlich so weit, dass eine KI, mit der du dich normal unterhalten kannst, funktioniert. ChatGPT, Advanced Voice Mode, so, wir sind da, diese Technik ist ready. Und dann stellen die ihre Roboter auf das Event und Leute, die das Event besuchen, können sich mit diesen Tesla-Robotern unterhalten und es wird sehr schnell klar, dass du dich halt nicht mit dem Roboter unterhältst, sondern mit irgendeinem Typ, der an irgendeinem Laptop sitzt mit einem Mikrofon und mit dem Roboter verbunden ist, alles hört, was der Roboter sagt und dann halt antwortet. So, und dann kommt halt seine Stimme aus dem Lautsprecher vom Roboter. Das ist halt so, okay, ja, es ist so, auf der einen Seite.
Der googelt dann noch kurz, der fragt ChatGPT nach der Antwort und dann haut er die raus.
Nee, das waren auch eher so auf sympathisch, die Unterhaltungen. Und ich glaube, es war denen halt auch ganz wichtig, dass die ja auf keinen Fall was Dummes sagen oder so auf dem Event oder whatever. Aber es hat irgendwie zu dem Event gepasst. Es hat ja auch im Warner Brothers Filmstudio stattgefunden.
Das fand ich geil.
Ja, es hat auch mega Sinn gemacht, weil sie dort halt auch rumfahren konnten mit den Robotaxis, ohne auf öffentliche Straßen zu müssen. Und gleichzeitig hat es auch thematisch aber so gut gepasst zu diesem, naja, wir zeigen mal, wie wir uns die Zukunft vorstellen, aber das ist alles Fake, das ist nur für die Kamera.
Stimmt, auf der Ebene hat es auch gepasst, ne? Alles nur ja. Show.
Ja, alles nur genau. Show, Filmstudio.
Ja, aber ich weiß noch genau, wie wir uns früher auf die Tesla-Events gefreut haben, weil wir so wussten, da wird das neue Model 3 vorgestellt. Geil, was machen die da? Ne? Was wird da gezeigt? Ja. So lange sind wir schon am Start, aber diese Art von
Apropos Events. Apropos Start, SpaceX hatte ja auch noch einen Start.
Ja, eine Landung.
Im Laufe der letzten Wochen. Ja, wer landen will, muss auch starten. Und ich glaube, die waren jetzt nicht ewig oben, um dann jetzt irgendwann nur zu landen. Das war ein Event, Start und Landung. Starship ist gelandet und ist beim ersten Mal, wo man das versucht hat, dem Startturm aufgefangen worden. Von den Chopsticks, wie sie es nennen. Also die haben wie so einen riesigen Greifarm, der quasi die landende Rakete aus der Luft schnappt. Weil die Rakete, halt dieses Starship, mit dem sie zum Mars fliegen wollen, so groß ist, dass dieses herkömmliche, wie sie bisher ihre Raketen gelandet haben, das einfach kommt wieder rückwärts, die Beine fahren sich aus und die landet einfach auf ihren eigenen Beinen. Das geht nicht, weil die Beine, die du bräuchtest, um diese Riesenrakete aufrechtzuerhalten, sind so schwer, dass es keinen Sinn macht, dieses ganze Gewicht mit ins Weltall zu nehmen und wieder zurückzukommen und dann nur für die Landung zu benutzen. Deswegen, neues System, das Ding hat gar keine Beine mehr, sondern wird von dem Start-Tower aufgefangen, wie mit Stäbchen Sushi gegessen wird im Endeffekt. Und das ist engineering-mäßig komplett wild. Und es ist unfassbar beeindruckend, dass sie das beim ersten Versuch hinbekommen haben. Das ist, also ich habe diese Aufnahme davon gesehen. Ich bin wirklich, ich, ich ich konnte nicht mehr. Ich bin wirklich aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Ich fand das so krass. Als jemand, der Raumfahrt und so mega spannend findet, da mit Herzblut dabei ist, sein Auto schon mal als Raumschiff foliert hatte. Es ist einfach so, Raumfahrt macht mich...
Ich finde, das ist das größte Argument darum, warum du begeistert bist. Nein, du sogar dein Auto foliert hast nach einem Raumschiff.
Ja Raumfahrt ist es für mich einfach. Und ich muss sagen, so dieser Erfolg, dass sie es geschafft haben, diese fucking riesige Marsrakete beim ersten Versuch mit fucking Stäbchen aus der Luft zu fangen, das ist wirklich, das ist so endlos beeindruckend, dass es mich nochmal umso trauriger macht, was einfach gerade mit Elon Musk abgeht. Weil auf der einen Seite passieren solche Dinge, wo ich mir denke, einfach nur geil, geil, geil. Und dann passieren aber für alles, was geil ist, irgendwie 30 Sachen, wo ich mir denke, oh, wie scheiße bist du einfach als Mensch. Das ist einfach, es sind wirklich traurige Zeiten.
Und es ist halt wirklich so ein Trend, der einfach immer schlimmer wird. Ne? Also wir haben ja schon wirklich, ihr wisst ja, wir sind hier die Elon Musk und Tesla, der Tesla-Talk eigentlich, ja. Und wir haben ja schon wirklich früh gestartet, uns mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Und da war das noch eine ganz andere Nummer. Da war der auch schon ein verrückter Vogel, aber da konnte man das noch irgendwie rechtfertigen. Es ist so, ja, der macht verrückte Dinge, aber er macht halt auch echt coole Sachen, die die Welt voranbringen. Aber jetzt mittlerweile ist das halt so Status Quo. Der hat coole Dinge geschaffen und die laufen jetzt aber irgendwie auch so ein bisschen ohne ihn. Und jetzt... hatte irgendwie setzte seine Energie mehr dafür ein, irgendwie einfach nur Unruhe zu stiften. Und
mächtiger zu werden ist das Ziel für ihn, ist mein persönlicher Eindruck. Also auch der Grund, warum er Trump so sehr unterstützt, da voll reingeht und wirklich eigentlich alles darauf verwettet, Trump zum Präsidenten machen zu können, richtig viel Geld jetzt auch in die Hand nimmt, Verlosungen und sonstige Aktionen an Start bringt, auf Rallyes auftritt, absurde Falschinformationen twittert, einfach nur um Stimmung gegen die Demokraten für Trump zu machen. Das ist alles meines Erachtens nach aus dem Bestreben nach Macht, weil ihm ziemlich klar geworden ist, so die demokratische Regierung in Amerika, die sind jetzt nicht so großer Fan von seiner Fuck it, ich mach das jetzt einfach unkonventionell Herangehensweise. Da sind die schon oft ineinander geraten, was dazu geführt hat, dass die sich halt einfach viel gebieft haben in den letzten Jahren und es da viele Probleme gab zwischen Elons Firmen und der US-Regierung. Und in Trump hat Elon halt jemanden gefunden, den er voll labern kann, der Elon auch seine Anerkennung gibt, die er so dringend haben möchte als Mensch. Er ist ja richtig süchtig nach Anerkennung, schon immer gewesen. Sein ganzes Leben lang. So, und er landet diese fucking SpaceX-Mars-Rakete, fängt die da mit seinem Stäbchenturm auf. So, von der demokratischen Regierung kommt kein einziger Mucks. Trump kann tagelang die Klappe nicht halten, wie krass er das findet, dass wir in Amerika sowas auf die Beine stellen können, dass wir diese technischen Fähigkeiten haben, dass wir in der Raumfahrt Russland so, also wir, sage ich jetzt aber jetzt im Sinne von den Amerikanern, ne, den Russen so weit voraus sind und bla 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 und Elon ist der krasseste und blub, 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 blub.
Ja, und das
so,
macht das, den halt richtig geil. Also kann
das
man
macht den
sagen.
Komplett geil. Ja. Und die sind jetzt schon auf so einem Level angekommen, ja, dass Trump Elon quasi schon versprochen hat, Teil der Regierung werden zu können, wenn er gewählt wird. Also wenn Trump Präsident wird, wird Elon einen Regierungsposten einnehmen können. Ich glaube, der offizielle Posten, wie sie es bisher nennen, ist Head of Government Efficiency. AKA Elon bekommt die Macht, jeden in der Regierung zu feuern, den er möchte. So. Also zumindest ist das die Idee. Ja, es ist so, was Elon mit X gemacht hat, was Elon mit Twitter gemacht hat, soll gerne auch mit der Regierung gemacht werden. Das findet Trump eigentlich ganz nice. Alle, die bremsen, alle, die rumnerven mit ihren blöden Regeln oder mit ihren unnötigen Angestellten, die nur Geld kosten, die ineffizient sind. Da soll Elon mal ein bisschen drauf gucken und sagen, was alles weg kann. Außerdem wäre es ja dann auch ganz nett, wenn Elon einfach mal selbst dann irgendwie Head of Raumfahrtkomitee wird und irgendwie ein bisschen bisschen überwachen kann, was seine eigenen Firmen eigentlich alles so machen. Also es ist so Korruption nun plus ultra. Elon verhilft Trump zum Wahlsieg und möchte im Gegenzug quasi den goldenen Schlüssel zum ganzen Land und seinen eigenen Firmen haben. Und es ist halt so ein krasser Gamble, weil wenn es aufgeht, ist Elon wirklich auf einem, erreicht Elon einen neuen Peak der Mächtigkeit als Mensch. Also so viel Macht hatte er dann noch nie zuvor und es ist wirklich, ich glaube, kaum ein Mensch hatte jemals so viel Macht. Man könnte fast behaupten, dass er eventuell dann sogar mehr Macht hat als Trump selbst, weil er nicht nur auch Teil der Regierung ist, sondern gleichzeitig auch noch unfassbar reich. Aber wenn es halt nicht klappt, bin ich mal auch gespannt, was passiert, weil ich glaube, die Demokraten sind dann nach einer Wahlniederlage von Trump noch viel schlechter auf Elon zu sprechen als je zuvor. Ja. Dann und er wird das nicht über sich ergehen lassen. Also wenn die dann sagen, so gut, ihr habt jetzt verloren, ihr Vögel, passt, geht weg, hier neue Gesetze, hier neue Regeln, haltet euch mal dran. Oh, ich glaube nicht, dass da die Friedensflagge geschwenkt wird und gut ist. Ich glaube, dann geht es erst so richtig ab. Und es ist so, es macht mir fast schon ein bisschen Angst. Also keine Ahnung,
ja, wie das also wir haben ja schon mit dem Sturm aufs Kapitol gesehen, wozu Trump in der Lage ist, die Leute zu bringen. Und ich glaube, dass es jetzt bei diesem Wahlkampf noch viel krasser ist. Also das ist halt wirklich sehr, sehr heftig. Und eigentlich ist einfach beides beunruhigend. Ne? Also es ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich beunruhigender finde.
Either way, so. Bürgerkrieg steht bevor.
Ja, genau. Also wenn der eine gewinnt, dann kann man schon wissen, dass die anderen das nicht auf sich sitzen lassen werden und nicht einfach faire Verlierer sind und sagen, okay, wir haben verloren, passt. Sondern nein, dann war das wieder irgendeine Fake-Wahl, irgendwie haben die anderen betrogen oder sonst was passiert dann. Und ja, wenn Trump aber gewinnt, ist es genauso oder noch beschissener, ich weiß es nicht. Das ist einfach.
Ja, das können wir auch gar nicht so genau sagen. Wir sind jetzt hier auch nicht der Politik-Podcast. Das ist jetzt einfach nur, wollte ich auch mal meine Meinung zu loswerden, einfach weil wir in den vergangenen Jahren einfach Elon auch im Crewcast so viel auch positiv erwähnt haben, so großer Fan waren von vielen Dingen, die er auf die Beine gestellt hat. Will ich auch einfach mal klarstellen, dass ich das wirklich, ja, beängstigend finde, was da gerade mit ihm abgeht. Und ich kann jedem nur empfehlen, lest mal die Elon Musk Biografie von Walter Isaacson. Niemand wird es jemals bereuen, dieses Buch gelesen zu haben, weil ganz egal, was passiert, Elon wird in den kommenden Jahren und wahrscheinlich auch Jahrzehnten in dieser Weltgeschichte noch riesigen Einfluss haben. Und viele Dinge bewegen, um es mal so auszudrücken, in welche Richtung und aus welchen Gründen. Ja, er wird Dinge bewegen, sage ich mal. Und da hilft es, wenn man den ein bisschen besser verstehen kann, was das für ein Mensch ist. Und diese Biografie von Walter Isaacson ist unfassbar gut geschrieben und hat einen sehr gnadenlosen, analytischen Blick mir auf Elon gewährt, den ich vorher nicht so hatte. Und spricht halt einfach sehr detailliert über die Stärken, die dieser Mensch hat, aber auch gnadenlos über die Schwächen. Und da wird einem vieles klarer, auch von dem, was jetzt gerade abgeht, wenn man da auch mehr über Elons Kindheit und seine Vergangenheit und seinen Weg zu dem Punkt, wo er jetzt ist, weiß einfach. Ja.
Ich frage mich nur, dass also sein Bestreben nach Macht, das kann man ja wirklich nicht von der Hand weisen, ne? Aber irgendwann, also es ist ja, er ist ja jetzt schon super weit oder ist ja jetzt schon super mächtig. Wo soll das noch hinführen? Na, also man hat das Gefühl, der kennt keinen Schluss. Der will immer ja. noch das nächste
Level. Ja,
der ist rastlos. Ne?
Ja, das Ding ist, diese Eigenschaft von ihm hat ihm dazu verholfen, überhaupt so weit zu kommen, wie er gekommen ist. Weil in den Anfangszeiten, wo alle gesagt haben, Mensch, du bist verrückt, Mensch, das geht nicht und das geht nicht, du kannst doch keine Rakete machen, die wieder auf ihrem Arsch landet, du kannst Elektroautos nicht groß machen und ja, ich weiß, Elon hat Tesla nicht gegründet, nichtsdestotrotz, so wenn man sich mit der Geschichte von Tesla auseinandersetzt, dann merkt man relativ schnell, ich glaube, die werden niemals so groß geworden ohne ihn. Also das wäre dann wahrscheinlich eine Sportwagen-Klitsche für Enthusiasten geblieben, wenn Elon nicht reingegangen wäre und gesagt hätte, komm, wir machen das jetzt riesengroß, das ist die Zukunft des Automobils, wir machen hier GM und Ford und alle platt, let's fucking go, hier Masterplan, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, go, 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 go. Und es ist halt so, diese Mentalität hat ihn so weit gebracht, aber jetzt ist er so an der Spitze angekommen und hat aber immer noch diese Pushen, Pushen, Pushen Mentalität und jetzt driftet es halt in den Wahnsinn ab, so, weil es halt, er ist schon an der Grenze. Es gab neulich ein Interview, da wurde er gefragt, so, du bist ja jetzt der reichste Mann der Welt. So, reicht das nicht? Und da meinte er so, ich bin doch gar nicht der reichste Mann der Welt. Und die so, ja, wer ist reicher? Und er so, Putin. So, der Net Worth von Putin ist zwar nirgendwo aufgelistet und bla, aber alleine der Fakt, dass Putin in ein Land einmarschieren kann, wenn er möchte, zeigt ja schon, dass er mächtiger ist als ich. Also, ich kann in kein Land einmarschieren. Und er so, ja, was ist, so.
Und weißt du, das Grausame ist, dass es von Elon Musk so viele solche Zitate gibt, ne? Wo man sich einfach nur an den Kopf fassen kann.
Da
so.
Wenn der irgendwann, also wenn der Teil einer Trump-Elon-Regierung wird und dann irgendwann vielleicht als irgendeine Space-Military-Leitung übernimmt oder so und anfängt mit SpaceX-Raketen auf der Welt rumzuschießen oder so, dann ist es, wundert es im Nachhinein keinen mehr, wenn man dieses alte Zitat raussucht.
Ach, Digga. Aber wenn er das Gleiche mit der US-Regierung macht, wie mit Twitter, dann kann es ja wirklich nur bergab gehen, oder?
Ja, Twitter läuft doch noch.
Ja. Ist er am Start? Ja, es läuft noch, aber es hat doch voll seinen Stellenwert verloren. Das kann man doch nicht anders sagen. Es hat seitdem Elon das, also zumindest für mich, es ist natürlich immer subjektiv, aber es hat komplett seinen Stellenwert verloren.
Der rechte Rand, politische Rand, sag ich mal, in Amerika, findet X, glaube ich, besser als je zuvor. Endlich kannst du jeden Bullshit sagen, den du möchtest, ohne dass diese scheiß Fact-Checking-Tools die ganze Zeit reinkicken. Endlich kannst du jeden Scheiß mit der KI generieren, den du möchtest, egal wie falsch oder ausgedacht er ist. So, das ist doch genau das, was die schon immer wollten. Für die ist Twitter auf einem All-Time-High. Ja. Naja, gut.
Gut. Auf dem All-Time-High sind auch foldable Smartphones. Würde ich einfach mal so raushauen, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie deine Einstellung dazu ist. Du hast jetzt ja auch das Google Pixel 9 Pro Fold ausprobiert. Diesen elendig
sehr korrekt
langen
ausgesprochen.
Namen. Und ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist das Jahr der Foldables, wo man, wie ich zum ersten Mal sagen kann, so, yo, die sind ausgereift genug, um einfach mal sich das Ganze auszuprobieren und vor allem sind sie auch krass im Preis gefallen. Also es gibt mittlerweile ja wirklich so 4-5 Modelle, die man in Deutschland gut kaufen kann. Das Magic V3 von Honor, super, super dünn vor allem. Dann haben wir das OnePlus Open, auch sehr dünn. Aber ja, die Kamera ist nochmal ein bisschen besser. Wir haben das Pixel 9 Pro Fold. Genau, das war richtig. Und natürlich den Urvater der Foldables, das Z Fold 6 von Samsung, was aber so ein bisschen überholt wurde. Also das muss man echt sagen, wir haben uns jetzt in letzter Zeit viel mit Foldables auseinandergesetzt und ich kann nur sagen, dass das Samsung einfach vom Display-Seitenverhältnis, aber auch von vielen anderen Dingen nicht mehr so den Eindruck macht, als ob die ganz vorne mitschwimmen. Deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass sie jetzt zumindest für Korea ein neues Foldable vorgestellt hat, was wirklich vieles richtig macht. Und da habe ich das Gefühl, das hätte schon ein Jahr vorher kommen müssen, weil das, was wir in Deutschland aktuell von Samsung kaufen können, ist von der Konkurrenz ein bisschen überholt worden. Das muss man ganz klar sagen.
Ja, das Interessante daran ist, dass man da mal auch bei Samsung diesen typischen Apple-Effekt mal mitbekommt, dass halt in großer Stückzahl Innovationen oft schwieriger sind als in kleinen Stückzahlen. Samsung ist da quasi so ein bisschen Opfer ihres eigenen Erfolgs. Sie verkaufen halt unfassbar viele Foldables weltweit und da ist es immer so leicht gesagt so, ja, mach doch mal wie Honor. Mach doch mal diese neue Carbon-Akkutechnologie und ganz dünn und blablabla. Mach doch doch mal. Und mach doch mal bitte für die ganze Welt und dann 10 Millionen Stück von verkaufen. Ist halt schwierig, wenn du große Stückzahlen verkaufst. Wenn du eine kleinere Serie hast, wenn du einen kleineren Markt hast, dann geht das einfacher. Und das ist halt auch der Grund, warum diese neue, geilere Version vom Galaxy Z Fold jetzt halt Korea-exclusive ist. Weil da dann halt der Markt kleiner ist. Weil sie davon dann nicht so viele bauen müssen, um dann damit jetzt wenigstens zeigen können, ey, theoretisch können wir das auch alle, was die anderen können. Wir sind nur leider zu erfolgreich, sorry Leute.
Ja, das würden die natürlich, so, obwohl eigentlich könnte man das ja schon so sagen, wir sind zu erfolgreich. Aber irgendwie habe ich das noch nicht gehört von irgendjemandem.
Ja, da schwingt ja immer mit so, wir können nicht genügend davon bauen und das willst du halt als Firma nicht, dass irgendwie der Satz mitschwingt, ja, irgendwas ist nicht möglich, das können wir nicht, das übersteigt unsere Fähigkeiten. Sowas willst du eigentlich nie sagen als Firma, deswegen.
Ja, oder man regelt es halt über den Preis. Man macht ein sehr teures Gerät, was dann in einer sehr geringen Stückzahl nur aufgesetzt wird. Aber das ist ja auch
irgendwie nicht schön. Ja, das gibt dann auch wieder die Schlagzeilen, die du nicht willst und bla und ja.
Ja, da hast du dann auch nichts von. Ja, aber ich finde es krass, weil das ist jetzt schon bei Samsung die 6. Generation. Also es hat 6 Generationen gedauert, bis dieser Markt richtig ins Rollen gekommen ist. Weil viele Jahre haben wir ja auch Samsung komplett alleine gesehen. Und in dem Flip-Markt ist es ja immer noch größtenteils so. Ich meine, da ist jetzt ja auch Motorola mit reingegangen. Aber nichtsdestotrotz hatten die halt viele Jahre Ruhe und haben halt wirklich viel verkauft. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo die Konkurrenz eben auch stark ist. Und wo man halt richtig merkt, dass das auch nochmal den Preis drückt. Das Z Fold 6, ja, das ist erst wenige Monate alt. Das wurde diesen, ich glaube, im August oder so vorgestellt. Das kostet nur noch 1.100 und ein paar zerquetschte.
Und also was war das neu? 1.9 oder so?
Ich weiß gar nicht, was der UVP war. Auf jeden Fall ist das jetzt günstiger als ein iPhone 16 Pro.
Ja.
Das muss man sich mal überlegen.
Auch
und hat doppelt so viel Speicher.
Einfach muss man auch nochmal ansagen, das Pixel Fold kriegt ja immer so viele Jokes wegen dem langen Namen ab. Ich glaube, es liegt halt hauptsächlich daran, dass Pixel Fold 2 ein sehr viel offensichtlicher und chilligerer Name gewesen wäre. Aber technisch gesehen ist der Name nicht länger als bei einem iPhone. Weil es ist so Google, Apple, Pixel, iPhone, 9, 16, Pro, Fold, Max.
Ist schon richtig,
es ist so. Wort für Wort, eigentlich ist es so, Hersteller, Gerät, Zahl, Pro und dann noch ein Anhängsel. So. Aber ja, das ist so, das iPhone ist da jetzt teurer unterwegs. Das hält halt auch seinen Preis ein bisschen stabiler, weil da Apple auch ein bisschen sturer ist. Und ich glaube, da einfach dann sagt so, nee, das ist halt unser Preis.
Basta. Ja. Aber bei Samsung ist das schon extrem bei dem Fold. Also ich glaube, das war auch in den letzten Jahren, die sind immer im Preis gefallen, aber nicht so krass wie jetzt. Also das ist ja schon wirklich, ich guck mal gerade aus Spaß, wo die angefangen sind. Aber wenn die wirklich bei 2000 angefangen wären, ist das ja schon fast halbiert. Innerhalb von wenigen Monaten.
Das ist schon krass. Also merkt euch Leute, Samsung Foldables nicht zum Launch kaufen. Abwarten und dann zuschlagen oder halt immer ein Gerät aus dem Vorjahr irgendwie holen. Da kannst du, ich meine, das ist schon viel Asche, die du dir da sparen kannst.
Ja, aber der Punkt ist halt, dass es halt jetzt keinen Unterschied mehr macht preislich oder nur noch einen geringfügigen Unterschied, ob du dir das Top-High-End-Smartphone kaufst, das normale Flaggschiff-Smartphone, oder ob du dir halt ein Fold kaufst, ja. Und okay, bei anderen Herstellern muss man sagen, also das OnePlus Open zum Beispiel ist auch ein sehr geiler Deal, finde ich. Das kostet halt 1.300 Euro, wenn man ein Angebot abwartet. Also wir haben jetzt zum Beispiel für unser Video haben wir 1.300 Euro ausgegeben für das Gerät. Und das ist schon natürlich noch mal ein bisschen teurer als ein iPhone 16 Pro, aber trotzdem ist es in Reichweite, sag ich mal, ja.
Also ich habe auch so auch mal Samsung intern geschaut, also ein S24 Ultra ist auch so um die 1.000 Euro. Also das ist nicht mal nur so Äpfel mit Samsungs vergleichen, sondern auch Samsung intern macht es preislich keinen großen Unterschied mehr.
Ja, und das ist halt wirklich krass. Also du kannst ja, wenn du sowieso jemand bist, der ein Tablet und ein Smartphone besitzt und sich da immer neue Geräte kaufst, kannst du ja sogar sagen, ich kaufe mir ab jetzt kein Tablet mehr, ich habe jetzt nur noch ein Foldable. Kann ja für den einen oder anderen aufgehen.
Du, das ist mir bei dem Test vom iPad Mini auch richtig doll aufgefallen jetzt diese Woche. Ich habe dieses Gerät und diesen Formfaktor so gerne, aber ich hatte jetzt so, weil das Testgerät da war eine Woche und ich halt immer ständig versucht habe, das zu benutzen, sind mir ganz viele Situationen aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, oh, jetzt wäre ein iPad Mini perfekt. Aber ich habe mein iPhone in der Hand und das iPad Mini liegt 2 Räume weiter. Ah, egal, ich nehme mein iPhone. Ich stehe ja, doch jetzt nicht auf und hole das Mini. Ja. Und es ist so, und wenn du dein iPhone aber einfach auffalten könntest und dann hättest du ein iPad Mini, dann hätte ich es aufgefaltet. Dann hätte ich mich gefreut
über mehr. Und das ist es ja genau, weil wenn du jetzt zum Beispiel, dieser klassische Foldable-Formfaktor ist ja 8 Zoll. Aufgeklappt, hast du immer 8 Zoll. Zwar ein bisschen.
Ja, gut, es ist leider immer diese quadratische Kacke so. Das ist noch so ein bisschen. Also ganz gleich würde ich es jetzt noch nicht bezeichnen. So, schon, aber ja.
Ist schon nah dran. Also. Ja, das ist ein bisschen schwierig. So, weil so größere iPads oder größere Tablets haben vielleicht noch eher eine Daseinsberechtigung. Aber so kleine Tablets, den Markt, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Da sind ein paar böse geworden in den Kommentaren. Aber finde ich schwierig.
Wie konntest du es wagen, Julian, das iPad Mini zu dissen? Aber keine Sorge, jetzt sind alle auf deiner Seite. Alle sind sauer wegen dem iPad Mini. Alle hassen das iPad Mini jetzt. Nicht alle, ich übertreibe wieder, jetzt kriege ich wieder Ärger. Weil ich habe auch unter meinem Video, mein Video war ja recht negativ zum neuen iPad Mini, aber ich habe auch selbst unter dem Video noch Kommentare gehabt von Leuten, die gemeint haben so, ja, nervt mich auch alles und ja, ich hätte mir auch mehr erhofft, aber das ist genau das Gerät, was ich brauche. Ich habe jetzt lange auf ein Update gewartet, jetzt kaufe ich mir das, ich freue mich schon voll drauf, ich habe schon ganz viele Ideen, was ich damit machen will. Ja, voll schade, dass es nicht so gut geworden ist, wie erhofft. Aber es ist, was ich brauche. Ich kaufe das jetzt. Passt. So. Und das fand ich schon krass. Also es ist wirklich so, dass ich glaube, das ist auch der Grund, warum das iPad Mini so wack geworden ist, das neue, weil es einfach ausreicht. Ja, weil sie Marktanalyse gemacht haben, gemerkt haben, so, was für Leute kaufen eigentlich genau iPad Mini, was brauchen die eigentlich genau von dem Gerät. Ah, okay, die kaufen auch trotzdem noch mit IPS-Screen und 60 Hertz und A17 Pro mit einem Kern weniger, das passt schon. Dann machen wir das so. Ja, und das ist sehr, sehr schade. Das macht mich wirklich traurig, weil ich so große Hoffnungen hatte, was dieses iPad Mini sein könnte. Ja, man stelle sich einfach mal vor, das hätte so das Design vom iPhone 16 bekommen, vom normalen iPhone 16. Ja, nur halt auf iPad Mini Größe, aber mit einem OLED-Screen. 60 Hertz wäre natürlich scheiße gewesen so, aber hätten sie wahrscheinlich 60 Hertz gemacht. Aber alleine das schon. Ja, und Screen, der viel heller ist, hätte alle Piloten auch gefreut. Alle, die das als E-Book-Reader benutzen, hätten sich auch drüber gefreut. Es wäre nochmal ein bisschen dünner, ein bisschen weicher. Es hätte so schön sein können als Gerät, aber sie waren halt so, juckt uns nicht.
Nee, ich glaube auch, dass das iPad Mini, das haben auch ein paar in die Kommentare geschrieben, so ein Gerät ist, das wird auch, glaube ich, viel so im B2B-Bereich verkauft, an irgendwelche Restaurants, an ne, irgendwie, wo du nicht so ein großes Tablet haben willst, wo deine Mitarbeiter damit arbeiten oder ne, Kunden das benutzen, wie jetzt in einem Restaurant, so ein typisches Ding ist halt, Speisekarte in einem Restaurant, keine Ahnung, oder in irgendeinem Museum.
Ja, für den Kellner, ja, zum,
irgendwie
zum
sowas.
Bestellung aufnehmen. Bezahlung abwickeln.
So dafür ist das geil, aber das sind halt Kunden, die wollen keine Top-Hardware verbaut haben. Die wollen einfach, dass es günstig ist und lange funktioniert. Genau das wollen die. Und das ist ja auch der Ansatz gewesen. Neuer Prozessor rein und fertig. Gut, günstig ist halt so, günstig ist halt noch so, Dicker. Ja, was ist schon günstig
das bei Apple? Das teuerste iPad Mini liegt jetzt bei 1149 Euro. Wenn du noch einen Apple Pencil dazu nimmst, bist du bei 1300 Euro.
Für einen fucking iPad Mini.
Mit 60 Hertz LCD.
Dafür kannst du dir einen Foldable kaufen, verdammte Scheiße.
Das hat dann 220 Hertz OLED-Screens.
Das ist wirklich, also ganz ehrlich, Felix, ich finde, der Foldable-Markt, der hat gerade ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn du dir das mal, es tut mir leid, aber wenn du dir überlegst, was du da bekommst,
ganz ehrlich. Das ist geil, dass ich den Tag noch erleben kann, wo Julian Handys für über 1000 Euro als gute Preis-Leistung bezieht. Aber ich finde, du hast recht, du hast komplett recht. Du hast komplett recht. Also ich finde das Statement überhaupt nicht sass. Ich finde es nur witzig, dass es von dir kommt. Aber ja, da muss Apple erstmal ein richtig teures iPad Mini rausbringen, damit es richtig offensichtlich wird, wie schlecht das Preis-Leistungs-Verhältnis bei denen eigentlich ist. Ja.
Überleg dir mal, ja. du kaufst ein iPad Mini und du kaufst ein iPhone. Du bist locker 2.500 Euro los.
Ja, und du musst zwei Geräte mitnehmen und eins davon hat nicht mal ein OLED-Screen.
Und wahrscheinlich sind die Geräte sogar noch dicker.
Auf jeden Fall sind die dicker. Hä? Gut, die Akkulaufzeit ist wahrscheinlich auch noch besser. Du hast dann zwei Prozessoren natürlich. Das hat mir. Aber mehr Leistung ist jetzt auch vorbei. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast mit der Snapdragon-Ankündigung. Der neue Snapdragon.
Digga, wir haben heute so viele Themen, das ist unnormal.
Wie heißt denn dieser fucking
ja,
Chip jetzt?
Man würde ja sagen Agent 4, aber ich glaube, die haben den jetzt Elite genannt oder so.
Ja, ja, Snapdragon 8 Elite heißt der jetzt, der ja. neue.
Also
der
nicht neue. Also
und das Ding ist ein fucking Biest. So, ich fühle mich jetzt noch richtig dumm, weil jetzt dieses Wochenende von mir dieses Gaming-Video online gekommen ist, wo ich auch.
Oh, richtig, das ist immer das Schlimmste.
Mich richtig das. Darüber freue, wie fucking viel Bums der A18 Pro hat. Und man muss auch sagen, ey, der A18 Pro hat auch ein paar Dinge, die der Snapdragon 8 Elite nicht kann und so weiter. Also, es ist jetzt immer, ist jetzt nicht auf einmal ein schlechter Prozessor, aber der Snapdragon, der bumst schon auf einem ganz anderen Level. Also, der schiebt schon richtig an. Das ist so mit Abstand der heftigste Performance-Sprung,
der irgendwie, an dem auf ich einem mich. Anderen Level.
Nein, wirklich! Das ist ein ja, kompletter wirklich. Joke. Wenn du dir jetzt, wenn du den Snapdragon Level, ja. 8 Elite mit dem A17 Pro im iPad Mini vergleichst, du kannst ja halt einfach sicher sein, dass nächstes Jahr Android-Handys rauskommen, die weniger kosten als das iPad Mini und einfach die doppelte Leistung haben. Easy. Mit 120 Hertz OLED-Screen. Also das ist so dieser Spalt, der sich da auftut, ist enorm.
Ja. Ich habe das Gefühl, das ist dieses Jahr krass. Also es ist ein gutes Jahr für Android. Auf jeden Fall. Also es passiert viel, was eigentlich so, was glaube ich viele zu Android wechseln lässt. Also Foldables etwas gibt es bei iOS natürlich einfach absolut nicht. Dann diese ganze Geschichte mit Apple Intelligence. Tja. Keine Ahnung, also I'm sorry, Leute, aber es gibt viele gute Argumente für die andere Seite. Aber es ist halt so schön gemütlich bei Apple, was soll man sagen? Schön flauschig.
Ja, ich denke, ich finde, die aktuellen Zeiten sind ein sehr harter Test dafür, wie viel das Apple-Gefühl wert ist. Ja, dieses alles funktioniert so schön zusammen, alles ist easy, alles ist so durchdacht, bla bla bla, so was die Leute immer so feiern so und alles ist einfach so schön hochwertig. Aber wie lange hält das noch? Wenn die Konkurrenz so weit davonläuft. Das ist halt echt die Frage. Also, ich meine, man spürt das ja jetzt schon bröckeln. Also man spürt das schon bröckeln. So an den Verkaufszahlen sieht man es noch nicht so doll. Also Apple ist gerade ziemlich erfolgreich mit ihrer Strategie, noch. Aber ich finde so, die Stimmung, die man so online mitkriegt bei den Leuten, gerade unter den Tech-Enthusiasten, ist so ein bisschen so ein Vorbote für das, was in den nächsten Jahren dann in der breiten Gesellschaft ankommt. Und wenn die Techies jetzt gerade schon richtig enttäuscht von Apple sind und die ziehen das nochmal 2-3 Jahre so durch, dann sehen wir es, glaube ich, auch langsam an den Verkaufszahlen irgendwann. Sodass dann wirklich die Sachen nicht mehr so gut gehen. Aber wir werden es sehen, ja. Mal gucken.
Safe, ja, aber das ist ja nun mal immer, der frühe Indikator sind meistens die Tech-Nerds. Also sind die Early Adopter und deswegen, ich hab da so ein Gefühl, aber ich glaube, Apple kann das noch rumreißen. Das ist jetzt nicht so eine Nokia-Situation, ja, da sind wir ganz weit entfernt.
Es steht und fällt so ein bisschen mit dem Launch von Apple Intelligence. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wenn da die ersten Funktionen kommen und die ersten amerikanischen Reviews und so, dann auch zu diesen Sachen von Leuten, die das im Alltag benutzen, wie gut das tatsächlich ist. Weil wenn sie jetzt halt als Letzter kommen, aber es wirklich gut machen, dann würde man halt sagen, so ja, okay, Kurve gekriegt, alles nett. Aber wenn man sich halt so anschaut, was in letzter Zeit so alles passiert ist bei Apple, dann würde es einen jetzt auch nicht wundern, wenn sie diesen Launch komplett versemmeln und es wirklich komplett buggy und kacke auf den Markt kommt.
Ich hoffe nicht.
Tja.
Man sieht halt, auch nicht. Man hat halt bisher nichts davon gesehen im Real Life. Es ist alles aktuell, Stand jetzt, alles ja, irgendwelche Keynotes gewesen, wo ein Film gedreht wurde.
Ja, Apple ist gerade auf Robotaxi-Event unterwegs.
Ich wollte es auch gerade sagen. Also, das ist von Warner Brothers Studios, so 100%.
Das ist der ihr Vibe aktuell, ja.
Ja.
Und es ist so, und das Ding ist beim iPhone zumindest. Ja, hatte ich das Gefühl, okay, was gerade so in der Software passiert, so mit Apple Intelligence und so, das ist gerade für uns in Europa gerade ziemlich enttäuschend. Aber ey, wenigstens so, auch wenn es jetzt kein krasser Sprung im Vergleich zum Vorjahr ist, so ein iPhone 16 Pro Max ist hardware-technisch schon auch ein wildes Gerät. Da geht viel Cooles ab. Ja, das kann ziemlich viel, so da kann man schon seinen Spaß mit haben. Gibt natürlich auch so Sachen wie Fast Charging und so, wo es ein bisschen hinten dran hängt. So, aber das ist ein modernes technisches Gerät. Aber dann gibt es halt diese ganzen anderen Geräte von Apple, wie das iPad Mini zum Beispiel, wo die eigentlich wirklich dringend frische Hardware gebraucht hätten. Und dann lassen die das halt auf 60 Hertz LCD und alter Prozessor rein, deaktivieren noch einen Kern, passt schon. Ja, oder du guckst dir die AirPods Max an, ah, scheiß drauf, USB-C rein, passt schon. Und das sind alles so Sachen, wo die so richtig lazy sind. Und du denkst dir, das kann doch nicht mehr lange gut gehen.
Ja, aber wie gesagt, der Punkt ist noch nicht gekommen. Ich glaube, sie sind, aber das, ich weiß nicht, wir sind ja nicht alt genug, um das mit Nokia zu vergleichen. So, es wird, irgendwie wird das bei Nokia auch so angefangen haben. Und die Frage ist halt immer, was man draus macht. Und ich glaube, dass wir noch ganz weit davon entfernt sind, aber es könnte schon.
Ich hatte neulich auf dem Geburtstag ein Gespräch mit jemandem, der sich AirPods Max kaufen wollte. Und ich meinte halt so, Digga, don't do it. So. Und er hat mir halt erzählt, warum er die AirPods Max kaufen will. Und ich habe ihm alle Argumente genannt, warum es so ein wackes Upgrade von Apple
ist. Und am Ende hat er gesagt, ich kaufe sie mir trotzdem.
Und am Ende er so, nee, ich kaufe das trotzdem noch. Und ich so, da ist nicht mal der neue Chip drin. Und er so, was juckt mich der neue Chip? Kann es Musik abspielen? Ich so, ja, es kann Musik abspielen. Das ist super. Was fehlt denn an dem Chip? Und ich so, ja, du kannst Adaptive Audio nicht haben. Er so, juckt mich nicht. Hasse ich bei meinen AirPods Pro, habe ich immer aus. Und ich sage, du kannst es mit dem Kopfnicken nicht machen. Finde ich auch albern, habe ich immer aus. So. Ja, und das Case ist kacke. Ist egal, ich kaufe ein anderes Case.
Ja, aber dann musst du ja auch sagen, du könntest bei einem anderen Hersteller.
Und es kostet, ja,
und es kostet genauso Musik hören.
Und für die Hälfte. Und es kostet doppelt so viel. So wie ein vergleichbar guter Kopfhörer. Und er so, ja, aber der ist dann aufs Kunststoff, oder? Und ich so, ja, schon, ist halt dafür auch viel leichter und bequemer. Also ich will schon Kopfhörer aus Aluminium haben. Ich so, dann kannst du auch die Dysons kaufen. Und was kosten die? Ach, so viel wie die AirPods Max? Ja, dann nehme ich die AirPods Max. Das ist so, also manche Leute, so es gibt, also es ist halt auch wirklich so, solange diese Type of Kunden noch in großer Stückzahl existieren, kann sich Apple, glaube ich, ziemlich viel erlauben. Naja, wir werden es sehen, wir werden es sehen.
Ich möchte ja auch, dass es Apple gut geht. Ganz ehrlich.
Nein!
Nein.
Als Apple-Fan, und es tut mir jetzt wirklich weh, das zu sagen, habe ich die Befürchtung, dass es jetzt erstmal schlechter werden muss, bevor es besser wird. Ich glaube, der einzige Weg, wie sie wirklich zu alter Stärke zurückfinden, diesen Antrieb wieder haben, wo das oberste Ziel nicht immer nur ist, das Maximum an Geld zu machen, sondern einfach nur ein fucking gutes Produkt rauszubringen. Da kommen sie erst wieder hin, wenn sie mit ihrer aktuellen Strategie so richtig aufs Maul fallen. Deswegen, auch wenn es wehtun wird, dabei zuzusehen, ich glaube, die müssen sich einmal richtig maulen, damit es wieder besser wird.
Ja, aber ich hoffe, dass sie sich nicht zu heftig maulen. Es muss ein Sturz sein, der tut schon weh und hat einen Lerneffekt, aber es darf jetzt auch kein Genickbruch sein.
Ja, nicht, dass die Aktie noch zu doll fällt. Das wollen wir ja auch nicht.
Nein, das wollen wir natürlich auch nicht.
Nicht, dass es hier noch eine. Also, es soll jetzt keine Wirtschaftskrise auslösen, ne? Nein. Also.
Du, aber ich möchte ja auch gerne weiterhin meine Apple-Produkte hier zu Hause nutzen. Ja. Ich liebe mein MacBook und ich würde gerne bald nochmal ein neues MacBook kaufen mit coolen Features. Also, bringt da doch gerne was.
Boah.
Aber. Ob das dieses Jahr, ich hab schon überlegt, dieses Jahr, aber nee.
Ich hasse meine HomePods. Es ist wieder ganz schlimm. Ich habe neulich zum HomePod gesagt, ey, spiele das Album 10 Days von Fred Again. Und der HomePod so, hier ist 10 von Fred Again, ein Lied auf dem Album 10 Days. Ich so, Digga, warum habe ich denn Album dazu gesagt? Das Lied heißt nicht mal 10 Days, das Lied heißt nur 10. Du spielst es ganz falsch. Ich so, hey, spiele das aktuelle Album von Fred Again, damit er gar nicht erst auf die Idee kommt, nur 10 als Titel zu spielen. Und er so, hier ist das neueste Album von irgendwem, der absolut nicht Fred Again war. Das ist dein scheiß Ernst. Also wie schwer kann es für so einen fucking Sprachassistent sein, einfach das richtige Album zu spielen? Also ich habe es deutlich, es ist ein sehr populäres Album. Das, also kann mir Siri nicht sagen, dass sie dieses Album nicht kennt. Sorry, also das war wirklich wieder so wack. Ich saß heulend im Wohnzimmer, ich konnte nicht mehr.
Das liebe ich so sehr, Felix. Das ist genau dieses Nerdige. Wenn du einfach, wenn es dich schmerzt, wenn etwas nicht funktioniert, das ist einfach so, oh, warum? So, warum? So, ChatGPT meldet sich proaktiv bei dir und fragt, wie dein Tag war.
So, hey, dein erster Tag in der Highschool war bestimmt schlimm. Möchtest du zur Aufmunterung das neue Album von Fred Again hören? Och, sie, oh, OpenAI, du kennst mich einfach zu gut. Ja, bitte spiel's ab.
Ja, und ganz ehrlich, das hätte dich so hart abgeholt.
Ja, total, total. Und es ist halt so, weißt du...
Aber das sind diese Sachen, Momente, wo du dann selbst denkst, so, wird das mit Apple Intelligence, wird das was?
Ja, es wird ja nichts auf HomePods. Das kommt ja nicht auf HomePods. Das kommt ja niemals auf HomePods. Ja.
Aber weißt du, der Moment, wo Firma, wir... Das ist die gleiche Firma, weißt du, das meine ich.
Ja, die werden dann einen neuen HomePod rausbringen. Und das Ding ist, ich habe 1000 Euro HomePods zu Hause rumstehen. Ich habe irgendwie, also ich habe große HomePods, ich habe HomePods Mini. Meine Wohnung ist ausgestattet mit HomePods, weil die geil waren, als die rausgekommen sind. Die sind auch schlechter geworden mit der Zeit.
Ich habe das Gefühl, und ich sag damals, dir eins, ich sag dir eine Sache, ich greife kurz danach. Dieses scheiß alte Ding.
Das ist ein Alexa.
Nein, was ist das? Das ist ein, das ist Google, ein Google, bevor Home. Es Nest hieß.
Ah, okay.
Der wird noch Zugang zu KI haben, ich sag's dir.
Zu Gemini?
Ja. 20
hat
Euro.
Er schon oder kommt noch?
Nee, noch nicht. ich sag dir aber, Google ist da von der Philosophie gerade anders unterwegs.
Ja,
und das Ding habe ich seit irgendwie 7 Jahren hier rumliegen.
Ich darf dann all diese super... Und das Ding ist, diese HomePods klingen ja so geil. Das sind ja, das so stimmt. Schöne Lautsprecher. Und dann muss ich einfach wegen dieser dummen Firmenpolitik all diese Lautsprecher los. Das ist dann richtig schön nachhaltig. Kann ich neue Apple Intelligence Speaker kaufen. Super. Freue ich mich jetzt schon nicht drauf. Naja, egal.
Aber glaubst du wirklich, dass das so kommt?
Ja. Ach, ich bin, ja. Ich weiß, dass das so kommt. Also,
warum weißt du das?
Okay, präsentiere mir mal eine alternative Vision für die Zukunft. Wie könnte es deiner Meinung nach auch ablaufen?
OTA.
Für den HomePod. Du weißt schon, dass da ein Apple Watch Chip drin ist. Nicht mal das iPhone 15 bekommt Apple Intelligence.
Und du meinst, sie sind so verkrampft darauf, dass alles on-device verrechnet werden muss, dass sie dann für den HomePod ein neues Ding rausbringen müssen, was dann halt ein heftigen Chip verbaut hat.
The new HomePod is built for Apple Intelligence from the ground up. Ja, ja, safe.
Wenn dein HomePod Fall. Einfach ein M1 eingebaut haben muss, damit
Nein.
das Ding läuft.
Der kriegt dann auch diesen vercrackten A17 Pro mit aus dem iPad. Dann deaktivieren die noch ein paar Kerne mehr und dann kommt der in den HomePod.
Nein, wir wollen, ich habe das Gefühl, es wird gerade ein bisschen sehr Apple-kritisch, aber wir sagen
ja,
uns da gerade so rein.
Das darf doch auch mal sein. Das darf es wirklich auch mal sein, gar kein Problem. So, ich meckere auch mal, wenn es was zu meckern gibt. Ja, aber das kommt halt auch immer aus dieser Position von jemand, der sich halt einfach nur mehr wünscht. Das war auch so. Das fand ich schon so witzig bei dem iPad Mini, ja, wo die das vorgestellt haben und dann die Testgeräte rausgeschickt haben. Die von Apple so, oh, wir wissen, Felix, du bist so ein großer Fan vom iPad Mini, hier ist endlich das neue Testgerät, schicken wir rüber. Und ich so, oh, shit.
Oh, nein. Lass es doch bitte bei euch.
Nee, aber das ist halt, wenn jemandem was wirklich wichtig ist, ist halt umso trauriger, wenn es nicht so gut ist, wie es sein könnte. Und ja, das safe. Ist halt bei Apple gerade leider viel zu häufig der Fall.
Digga, ja. im Endeffekt, wir wollen einfach nur geile Technik haben und uns darüber
unterhalten. Ich sag's dir, wie es ist. Ich glaube, ich mache dieses Jahr noch ein Apple-Release-Tierlist-Video. Das wird richtig witzig dieses Jahr, weil so viel Kram rausgekommen ist, der auch irgendwie wack war. Oh, was wäre denn auf einer Tierlist das beste Apple-Produkt dieses Jahr? Ja, das sind Beste. Ja noch nicht alle rausgekommen. Ja, wahrscheinlich M4 Max Mac Mini. Wenn der kommt,
ja, der schiebt schon. Exakt das wollte ich gerade sagen, weil wenn ein M4 Mac Mini kommt mit neuem Design, das ist das Produkt des Jahres.
Ja.
Würdest du das iPhone SE über dem iPhone 16 einordnen?
Auf der Tierlist?
Ja. Das fände ich spannend, weil ich
also über dem iPhone 16, ja, über dem 16 Pro, das ist dann eine persönliche Frage, weil ich glaube, als Release wird es krasser. Das Ding ist, ich habe leider so ein bisschen das Vertrauen verloren, dass das iPhone SE einen A18 bekommt. Jetzt, wo es diesen neuen, schlechteren A17 Pro mit einem Kern weniger fürs iPad Mini gibt, könnte das auch der Chip fürs iPhone SE sein. Also irgendwie, die Anforderungen sind gesunken, aber wir hoffen mal noch auf eine 18, ja. Also ist natürlich für Apple als Firma und von der generellen Signifikanz das krassere Produkt dann, weil das iPhone 16 Pro halt nicht so viel krasser ist als das iPhone 15 Pro. Nichtsdestotrotz habe ich wirklich das Gefühl, dass das 16 Pro die perfektionierte Variante vom iPhone 15 Pro ist. Alles, was am 15 Pro noch abgefuckt hat, von wegen, er wird zu schnell warm, Akku war nicht so geil, so, das ist alles gefixt. Ja, wir haben jetzt ein iPhone 16 mit geilem Akku, geilem Thermal Management, der Screen ist noch mal ein bisschen größer, Ränder dünner. So, es ist so, alles ist einfach noch mal ein Ticken nicer und es ist so wirklich eigentlich das perfekte Pro-iPhone aktuell. Es ist halt nur so langweilig, weil es so ähnlich ist im Vergleich zu letzten Jahr. Aber an sich ist es das stärkste Produkt bisher.
Ja, safe. Ich habe dir gerade mal einen Screenshot auf WhatsApp geschickt, wie Apple sein iPad Mini, also ich finde immer den Slogan lustig. Oder? Der ist geil, oder?
Ja, klein, den habe ich natürlich schon gesehen. Klein, aber oh mein Gott, ist das schlecht.
Klein, aber OMG, ist das teuer, Digga.
Nein. Ja, ich fand es auch witzig, auf der amerikanischen Webseite stand da natürlich auch wieder drauf, dass das neue iPad Mini Build for Apple Intelligence ist. ja, natürlich. Genauso wie das iPhone 16. Das ist ja auch Build for Apple Intelligence, aber nicht so wie das iPhone 15 Pro. Das ist ja nicht Build for Apple Intelligence, das kann Apple Intelligence, aber das kam ja vor Apple Intelligence raus. Also es kam ja jetzt alles vor Apple Intelligence raus, aber es ist zumindest vor der Apple Intelligence Ankündigung rausgekommen, deswegen kann das nur zufällig Apple Intelligence, das 15 Pro. Das 16 Pro ist natürlich Build for Apple Intelligence und das Mini, das die schlechtere Variante vom iPhone 15 Pro Chip drin hat, das ist aber auch Build for Apple Intelligence, of course.
Ja, stimmt, das ist richtig lost, Digga. Das ist richtig lost.
So, wenn das Marketing, wenn dein Lügenkonstrukt, was du dir aufgebaut hast, so komplex geworden ist, dass du dich schon selber da drin verzettelst, ey.
Okay, ich habe das Gefühl, dass Apple ja gerade ein paar mehr Ankündigungen noch raushaut, also vielleicht nächster Crewcast, da sehen wir schon irgendwas mit M4. Ich glaube, dann haben wir nächste Episode wieder ein bisschen positiveren Vibe, also macht euch nichts draus, nächste Episode einfach wieder einschalten, da werden wir wahrscheinlich wieder ziemlich gehypt sein. Vielleicht auch nicht, ja,
M4,
aber
M4 mal gucken, M4 Pro und M4 Max habe ich große Erwartungen. Also ich kann mir vorstellen, dass der M4 Max richtig slappt. Das ist wirklich, das ist der Snapdragon 8 Elite der Notebook-Industrie wird.
Ja, das wäre. Ich hoffe es doch sehr. Okay. Wir haben noch ein Apple-Thema, oder?
Nö. Wir haben den Marquess. Achso, ja, nee, einmal ganz kurz noch zwischendurch, um das kurz einzuschieben, bevor wir zum nächsten Apple-Thema noch kommen. Wir hatten ja auch im Crewcast berichtet über die App von Marquess Und da gab es jetzt ein Statement. Und ich weiß, es ist jetzt kein, wir sind jetzt nicht der Drama-Crewcast und so und müssen da über alles reden. Es geht uns einfach nur darum, dass wir Marquez im Crewcast kritisiert haben und jetzt sein Statement kam. Und das haben wahrscheinlich die meisten, die sich für das Thema interessieren, gesehen. Nichtsdestotrotz sehen wir uns in der Verantwortung, darauf zumindest auch einzugehen, um unsere Kritik nicht einfach so im Raum stehen zu lassen.
Sehr erwachsen von dir, Felix.
Na, von uns? Oder hast du nichts zu sagen?
Ich lass dich einfach sagen, du bist mein Sprecher jetzt.
Okay, der Pressesprecher ist wieder back
der in the game. Der Crewcast-Pressesprecher Felix Barlinger berichtet live vor Ort. Okay, Herr Barlinger, was konnten Sie denn für uns aufschnappen an Informationen?
Ich berichte live. Nein, im Endeffekt finde ich, dass Marquez ein Paradebeispiel dafür hingelegt hat, wie man korrekt mit einem Shitstorm umgeht, wie man seine eigenen Fehler anerkennt und Verbesserungen bringt. Er hat wochenlang die Lästereien und den Shitstorm über sich ergehen lassen, parallel im Hintergrund an einer Verbesserung und einer Lösung gearbeitet und sich erst dann mit einem Statement zurückgemeldet, als alles schon ready war. Da war das Update für Panels, die App schon live, die Leute konnten sich das runterladen, sie konnten sich ganz genau ansehen, dass wirklich auf die Kritik eingegangen wurde. Ich denke, das Wichtigste ist, dass diese ganze Preisstruktur umgeworfen wurde. Panels ist jetzt kostenlos, auch ohne Werbung viel leichter nutzbar. Man kann sich jetzt auch die High-Quality-Wallpaper nur mit Werbung ziehen, wenn man möchte. Es gibt ein neues günstigeres Abo, wenn man das haben möchte. Und generell hat er einfach ein bisschen besser erklärt, was eigentlich ihr Ziel mit der App ist, wofür das da sein soll, was ihre Vision ist, bla bla bla. Und halt auch sehr erwachsen und sehr offen mit der Kritik in dem Video eingegangen. Nicht gesagt, oh, die sind schuld, oh, jene sind schuld, oh, das haben alle nur falsch verstanden, ihr seid viel zu blöd, sondern auch an ganz vielen Stellen gesagt, ey, sorry, das haben wir verkackt, das haben wir auch verkackt, deswegen machen wir das jetzt so und so und so. Fand ich einfach sehr dope. Kann man so machen. Alles ist vergeben und vergessen, Marquez.
Und deswegen ist es auch nur fair, dass wir das hier noch einmal ansprechen, weil sonst hätte einfach nur im Raum gestanden, ist kacke. Und jetzt, also ich finde das cool, wenn man dann auch seine Fehler korrigiert. War aber, glaube ich, auch echt wichtig, dass er das so gemacht hat.
Ja, okay. Letztes Thema. Apple-Thema. An der Stelle möchte ich jetzt nochmal gerade ganz kurz ein dickes Shoutout an Finanzguru raushauen, die uns als Sponsor bei dieser Episode unterstützen. Finanzguru ist eine App, mit der ihr den kompletten Überblick über eure gesamten Finanzen bekommen könnt. Ihr könnt dort euer Bankkonto hinzufügen, PayPal-Konto, verschiedene Aktiendepots oder Krypto-Wallets, um auf einen Schlag zu sehen, wo ihr wie viel Geld habt und vor allem auch wie viel Geld ihr monatlich so ausgebt. Die App kategorisiert dabei alle monatlichen Kosten automatisch, sodass ihr easy sehen könnt, ey, was gebe ich eigentlich im Monat für Lebensmittel aus, für Klamotten oder auch für Abo-Dienste.
Ja, mit diesem Wissen kann euch die App halt viele coole Features bieten, beispielsweise den Kontostand von morgen. Denn dadurch, dass sie wiederkehrende Zahlungen erkennt, kann sie eben auch vorhersagen, wie der Kontostand zum Beispiel an einem bestimmten Datum aussehen wird. Zudem könnt ihr euch mit der App klare Ziele setzen. Zum Beispiel für Lebensmittel nur noch 400 Euro im Monat ausgeben. Und dadurch, dass die App eben erkennt, welche Zahlungen im Supermarkt getätigt wurden, kann dann eben auch gecheckt werden, ob ihr dieses Budget einhaltet.
Die Nutzung von Finanzguru ist prinzipiell erstmal kostenlos. Es gibt aber auch die Option, Finanzguru Plus zu abonnieren, wo ihr dann Zugriff auf noch tiefere Analysen und personalisierte Tipps zu euren Finanzen bekommt. Finanzguru Plus kann man normalerweise 7 Tage gratis testen. Mit uns bekommt ihr aber sogar 3 Monate for free. Dafür müsst ihr einfach die App downloaden, mindestens ein Konto verknüpfen und dann kann man oben rechts bei Profil den Code CREWCAST eingeben. CREWCAST. Vielen Dank an Finanzguru für die Unterstützung. Ich hatte meine Vision Pro mal wieder auf.
Ja.
Und das Ding ist, dazu muss man vielleicht erstmal sagen, warum hatte ich die Vision Pro so lange nicht auf? Weil es nicht gejuckt hat. Ich habe alles ausprobiert, was ich ausprobieren wollte. Ich hatte jetzt im Alltag nie das Bedürfnis, mir dieses Ding aufzuschnallen, um nochmal da reinzutauchen, weil alles, was dieses Ding kann, im Endeffekt einfacher und sozialer auch mit meinen bisherigen Geräten machbar war. Gerade mit Familie zu Hause so bin ich einfach, ist dieses Feeling, du kommst nach Hause, ja Schatz, Und dann setzt du dich daneben irgendwie aufs Sofa und schnallst dir dieses Headset und tauchst in deine eigene Welt. Ah, ja, das war irgendwie so. Deswegen ist es viel rumgelegen so und wurde wenig geliebt. Und jetzt hatte ich aber mal wieder einen Grund, es aufzusetzen. Denn Apple hat neuen Original Content für die Vision Pro veröffentlicht. Und vor allem auch eine Sache, auf die ich von Anfang an sehr gespannt gewartet habe. Und zwar einen Kurzfilm, der in Apple Vision Pro Immersive oder wie sie dieses Format nennen, produziert wurde. Also dieser 180 Grad Videokuppel, diese Las Vegas 4 Experience quasi in 3D. Deswegen wollte ich mir die Brille mal wieder aufsetzen. Und eine Sache, die mir dabei sehr bewusst geworden ist, es ist wirklich chillig, sich wieder an die Vision Pro zu gewöhnen. Also ich habe das häufiger mit so besondereren Geräten, sage ich mal, die man jetzt nicht im Alltag nutzt, sondern nur immer mal wieder. Ja, oder weil jeder, der mal irgendwie ein
dass paar man sich Monate so ein bisschen lang, schwer tut, ne?
Ja, seine Xbox oder so nicht angeschmissen hat und dann machst du die wieder an und die will 30 Updates installieren und dieses und jenes und dann hast du wieder vergessen, in welches Untermenü du eigentlich musst, um das und das zu machen oder so. Das ist bei der Vision Pro null. Das ist wie Fahrradfahren. Du setzt das Ding auf, du hast nichts vergessen. Alles funktioniert instant. Und das wusste ich sehr zu schätzen, weil das ist auch mit meiner PlayStation VR nicht so oder mit meiner MetaQuest nicht so. Das ist so nicht dieses, setzt das wieder auf und alles ist easy. Gut, hat auch viel damit zu tun, dass ich mich in Apple-Betriebssystemen generell sagen, gut auskenne und es sehr ähnlich ist. Ja, aber trotzdem fand ich das krass, dass die Hürde dann für so ein Special-Event wie neuen Content, sich das Ding aufzusetzen und das zu benutzen, dass die super gering war. Ich glaube, das könnte in the long run noch eine große Stärke der Vision werden, dass es so einfach ist, wieder in sie reinzuspringen, selbst wenn du sie lange Zeit hast liegen lassen. Aber gut, kommen wir mal zum Content selbst. Der Film, den ich da geschaut habe, ich habe drei Sachen geschaut, es wurden noch mehr als drei Sachen released, aber drei Sachen habe ich geschaut, über drei Sachen möchte ich sprechen. Alle in diesem Immersive-Video-Format, das ist so eine 180 Grad 8K 3D-Videokuppel mit 3D-Sound, also wenn du deinen Kopf bewegst, wird halt auch der Sound räumlich getrackt und du hörst immer aus der richtigen Stelle die Töne kommen. Ja, und es ist halt sehr, sehr immersiv. Zwei neue Shows gab es da, die ich mir reingezogen habe. Das war ein bisschen sehr ähnlich wie das, was man bisher auch kannte von Apple TV Plus auf der Vision Pro. Das eine war ein Film über den Super Bowl. Das fand ich richtig krass. Das war so knapp 10 Minuten, ey, du bist beim Super Bowl. Und einfach so Szenen aus dem so ein Super Bowl Highlight Reel quasi. Von die Show geht los bis hin zu, ja, Spiel zu Ende, wurde gewonnen, Party in der Teamkabine. Und ganz viele, so Zuschauerperspektive, Perspektive auf dem Feld, Perspektive in der Halbzeitshow, Perspektive hier, Perspektive da. Alles mit diesen Immersive Kameras, das war Gänsehaut, super geil. Football interessiert mich null, aber das war richtig heftig. Wäre ich Football-Fan gewesen, also da wäre mir komplett einer drauf abgegangen. Ich kann nur hoffen, dass sie eines Tages sowas für ein Formel-1-Grand Prix oder sowas machen. Das war richtig stark.
Nicht so unwahrscheinlich.
Das Zweite, was ich gesehen habe, war Elevated. Das ist eine neue Serie mit Drohnenaufnahmen mit dieser 8K-Immersive-Kamera. Die erste Episode kam jetzt raus, eine neue Serie, Elevated. Und die erste Episode war jetzt über Hawaii. Und da fliegen sie halt ganz viel so auf Naturdokumentation angelehnt, aber halt mit krassen Drohnenaufnahmen von Hawaii. Und das war richtig stark. Also das war die coolsten Landschaftsaufnahmen, die ich je gesehen habe. Das war wirklich geil gemacht und hat auch gut gefittet mit dieser 180-Grad-Kuppel. So, das hatte wirklich so was von, du fliegst selbst wie ein Vogel über diese Insel. Aber am krassesten fand ich Submerged, diesen Kurzfilm, den sie gemacht haben. Weil der hat eine richtige Story. Das ist ein richtiger Film, ja, mit Handlungen, Charakteren und Aussage. Und also nicht einfach nur hier so nett ein bisschen ein kleines Filmchen gedreht, sondern wirklich krasse Produktion. Das sieht man auch, wenn man sich Behind the Scenes mal reinzieht, wie die das gemacht haben. Das ist Hollywood-Filmproduktion auf dem Niveau, nur halt exklusiv als Kurzfilm für Division Pro. Und die Story ist, du verfolgst halt Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, die in einem U-Boot unter dem Meer patrouillieren müssen und dann angegriffen werden. Und dann zerfetzt es halt dieses U-Boot und die müssen sich retten und mit dem Angriff klarkommen. Und es gibt so drei Akte. So Akt 1 ist halt so normales Leben in dem U-Boot. Dann geht der Angriff los, das ist der große Akt 2. Und dann am Ende die Rettung aus dem U-Boot. Akt 3 nochmal. Und das fetzt so heftig in Immersive, weil es auch vom Konzept her perfekt dafür geeignet ist. Ein U-Boot ist ein beengter Raum, du kannst dich immer in jede Richtung umsehen. Und auch dieser Angriff da, wenn dann anfängt, Wasser in dieses U-Boot reinzusprudeln, und es ist wirklich, das ist so schön immersiv. Das war ein wirklich tolles Erlebnis. Jeder, der Zugang zu einer Vision Pro hat, schaut euch das an. Super nice. Das ist wirklich, lohnt es sich dafür, ein 4.000 € Headset zu kaufen? Nein. Aber solltet ihr Zugang zu einem 4.000 € Headset haben, setzt es euch mal auf und guckt euch den Film an. Das ist schon echt nice.
Felix, aber ich glaube, wir müssen demnächst heute was machen.
Komm vorbei, ja? Komm vorbei. Das ist geiles Filmmaking. Es ist halt nur so schade, dass man halt weiß, dass es von sehr wenigen Leuten gesehen wird, weil die Vision Pro halt nicht so krass sich verkauft hat insgesamt.
Ja, es gab jetzt auch echt ein paar nicht so gute News, ne? Also,
ja,
Berichte haben jetzt gesagt, dass Apple die Produktion oder dass sie Lieferanten darüber informiert hat, dass sie vielleicht die Produktion komplett einstellen, weil die schon so hohe Lagerbestände haben, dass Apple davon ausgeht, dass diese Lagerbestände dafür reichen, den kompletten Produktlebenszyklus abzudecken. Das ist natürlich schon krass.
Ja, es kommen auch kaum noch Apps raus. Also so die Anzahl an veröffentlichter Apps ist massiv eingebrochen. Ja, ist ein bisschen schade. Und zeigt halt auch, dass solche Filmproduktionen, so cool das auch ist als Medium, das ist jetzt halt nur, weil Apple das bezahlt. Weil die sagen, wir machen das.
War das denn jetzt kostenlos oder musst
du? Ja, das kannst du. Nö, das kannst du auf der Vision Pro einfach gucken.
Okay. Und auch diese anderen, ich nenne es jetzt mal eher Dokus, die du gesehen hast, die waren auch Teil von Apple TV.
Apple TV Plus. Ich glaube, wenn da weitere Episoden kommen, musst du irgendwann bezahlen, aber ja. Naja, mal schauen, wie es damit noch weitergeht. Shoutout geht auf jeden Fall raus. Ich denke, das war's mit dem Crewcast. Mehr habe ich nicht zu sagen. Hast du noch was zu sagen?
Wir könnten noch in die Kommentare einsteigen.
Machen wir gleich.
Warte mal, Felix steigt erstmal auf die Toilette ein.
Cut! Okay, I'm back. Let's go. Gut. Kommentare.
Da kannst du doch top einsteigen, jetzt befreit. Ich habe Kommentare für uns rausgesucht und die dürfen wir natürlich nicht unkommentiert lassen, weil ihr wisst, das ist unser Ding. Also es gab ja erstmal im letzten Crewcast diesen Part, wo wir gefragt wurden, würden wir lieber das oder lieber das machen, ne? Yeah. So, und da
gibt's da neue?
Nee, gibt's keine neuen, also da müsstet ihr schon nochmal fürs nächste Mal, könnt ihr gerne was in die Kommentare schreiben. Aber wir hatten diese Diskussion Glas versus Dose, weißt du noch?
Yes.
Und hier hat jemand, Nico hat einen Kommentar geschrieben, Mehrweg Glas gewinnt fast immer. Also wir hatten ja die Frage, was ist besser, Glas oder Dose, jetzt auch von der Nachhaltigkeit.
Aus Nachhaltigkeit, ja.
Genau. Alles, was Einweg ist, kann in speziellen Fällen CO2-ärmer sein, wird aber oft nicht recycelt, sondern nur downcycled. Also das daraus hergestellte Produkt hat eine schlechtere Qualität und dann sind die Stoffkreisläufe nicht geschlossen. Ne? Okay, ne? Weil es dann immer wieder ein bisschen schlechter wird, die Qualität des Produktes, wenn man es recycelt. Aluminiumdosen haben immer zu einem großen Teil neues Aluminium drin und deren Förderung ist nicht nur energieintensiv, sondern auch höchst toxisch. Also da wird dann immer wieder neues, um die Qualität halt aufrechtzuerhalten, denke ich mal. Bei durchsichtigen Plastikflaschen ist das Recyclatanteil auch eher niedrig. Dann entstehen so Sprüche wie von der Flasche zur Tasche, aber wenn die Welt mit Taschen gesättigt ist, ist auch nichts mehr gewonnen. Es ist eben kein Kreislauf. Und deswegen ist er halt für Mehrwegglas.
Ja. Ja. Merke ich mir. Ab jetzt nur noch Glas.
Ich finde, es schmeckt doch besser.
Ja. Also ist vor allem auch, Glas ist auch geil, wenn du es im Kühlschrank hast oder so. Das hält dann die kühle Temperatur, ist wie so eine kleine Thermosflasche.
Nochmal. Oder in der Garage auch sehr geil.
Noch nachhaltiger. Energiearme Kühlung, vor allem im Winter. Exakt.
Ja, oder halt mit PV ist eh egal, aber... Oh, Digga, da muss ich nochmal kurz mit dir drüber sprechen, weil wir hatten jetzt...
Über deine PV-Anlage?
Ja, nee, über mein Verhalten.
Weil okay, beichte dir, was geht ab?
Wo ich so richtig so einen Fick auf Energie gegeben habe, weil es so egal war. Wir hatten so viel Energie, der Akku war jeden Tag voll, man musste sich keine Gedanken drüber machen und es war schon so, Ina hat dann so zu mir gesagt, ja, mach doch mal das Licht aus. Ich so, who cares? Also ganz so schlimm war es jetzt auch nicht, aber es war so, ja.
Aber du weißt schon, dass der Verschleiß der Glühbirne auch ein Nachhaltigkeitsfaktor ist.
Ja, aber es war jetzt nicht so, dass man immer darauf geachtet hat, eben schnell das Licht auch wieder so auszumachen. Ich meine, das will ich sowieso alles noch smart machen, aber bin noch nicht dazu gekommen. Ich will eigentlich überall mit Routinen dann auch checken, wo ich im Haus mich befinde und pipapo. Aber soweit
kann ich ja einfach ChatGPT fragen.
Die ja, genau. Die weiß das. Nein, aber was ich jetzt beobachtet habe, wo der Winter näher kommt und die Tage kürzer werden, dass ich jetzt dann doch bei der Energie sehr hinterher schaue und jetzt fange ich an, die Lichtschalter zu betätigen. So, wenn Ina jetzt mal das Licht nicht ausmacht, bin ich aber direkt da und mache das Licht aus. Und ich merke da so einen richtigen Switch. Ich denke, das wird so ein richtig saisonales Verhalten von mir in Zukunft, dass ich im Sommer so denke, so egal. Und im Winter achte ich schon sehr drauf. Ich jetzt auch immer so, ja, lass mal die Waschmaschine so anmachen, dass es dann immer nur mittags am besten ist und all solche Sachen. Und dann musste ich richtig über mich schmunzeln, weil das so ist, weil das so in den letzten Monaten gar nicht so der Fall war. Und jetzt merkt man halt, ja, es gibt dann mal Tage, wo es halt schon eher knapp wird. Also bisher sind wir echt noch immer durchgekommen, also ohne Strom kaufen zu müssen. Aber ich weiß nicht, ob es den ganzen Winter so halten wird. Aber ja, ich habe noch keine Erfahrung. Ja, ich werde berichten. Ich bin so, das ist so, ich glaube, wenn ihr selber auch eine PV-Anlage zu Hause habt, das ist so ein Ding, es ist eigentlich ja Quatsch. Es ist ja nicht so, als ob es jetzt auf einmal schlimm wäre, Strom zu kaufen. Das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht bis jetzt. Aber es fühlt sich so an, so, nein, ich will das nicht. So, du willst so das Maximum aus deiner PV-Anlage auch nutzen. Und das ist eigentlich komplett Banane, aber es macht Spaß.
Ja, Shoutout geht übrigens raus an der Stelle an den SWR, der Südwestdeutsche Rundfunk. Die haben einen Beitrag gemacht, Ladenhüter Elektroauto, warum das Interesse an E-Autos schwindet. Und der Beitrag war top recherchiert. Meine Lieblingsstelle darin war auf jeden Fall, wo sie gesagt haben, für Person X macht ein Elektroauto auf jeden Fall mega Sinn. Der hat nämlich eine fette Solaranlage und kann dann sein Auto über Nacht laden.
Perfekt.
Nur ja. Wenn dein Pufferakku so groß ist wie dein Autoakku. Und das ist
bei niemandem der Fall. Also, oder bei sehr wenig Leuten der Fall ist.
Ja, allerhöchstens, wenn du so einen alten Model S-Akku oder so bei dir als Hausakku an die Wand geschraubt hast und dann einen Honda E fährst, dann funktioniert es vielleicht.
Ja, oder du lädst halt über mehrere Nächte. Immer 10% pro Nacht, so. Das kannst du so machen.
Ja, perfekt.
Atribau 94 hat noch geschrieben, das MacBook Air hatte 2017 einen SD-Slot. Das finde ich auch immer sehr lieb von euch, dass ihr solche Service-Kommentare macht, weil wir hatten uns ja gewundert, welches MacBook Air hatte einen SD-Slot. Bis 2017 hatten sie das. Also mal gucken, ob das wiederkommt.
Ja. Krass, aber daran kann ich mich wirklich gar nicht erinnern. Ach, das war dieser halbe SD-Karten-Slot, wo die SD-Karte so richtig weit rausgeguckt hat noch. Und dann haben noch Leute angefangen, so halbe SD-Karten zu verkaufen, die da perfekt reinslotten, damit man seinen Speicher darüber erweitern kann, weil ja Apple sehr knausrig ist immer mit Speicherpreisen. Übrigens auch so ein Punkt beim iPad Mini, ne? Das musst du mal noch ganz kurz raussuchen, wie der Preis da genau war, aber das war auch die Speicher. Upgrades sind frech. Also 128 GB ist gratis. Die Basiskonfiguration, 599 ja. Euro, ist geschenkt.
Ja.
Was glaubst du, kostet der doppelte Speicher, 256 GB?
Ja, ich würde schätzen, ich weiß es wirklich nicht, aber ich würde schätzen 100er mehr.
Also nicht 600 Euro, sondern 700 Euro.
Ja, 699 dann.
256 GB kosten 729 Euro. 130 Euro Aufpreis für 128 GB Flash-Speicher. Das ist schon pervers frech.
Währenddessen 128 GB SD-Karte. Was kostet das? Okay. Was kostet das? Was kostet
ich kann es dir sagen, ich habe nämlich letzte Woche zwei neue 128 GB SD-Karten gekauft und es war 20 Euro. Es war so
ja, selbst wenn du das Schnellste nimmst, was du hier so nehmen kannst, ja. Kostet 20 Euro, ja.
Ja, man muss zwar dazu sagen, dass es nicht vergleichbar ist, weil Flash-Speicher schon nochmal schneller und teurer ist, auch der, der im Mini verwendet wird, aber nicht so viel teurer. Also das ist...
Es ja, und die haben ja, die haben, es wird trotzdem günstiger sein als 20 Euro, weil die ja eine ganz andere Menge kaufen, als wenn ich mir eine SD-Karte auf Amazon bestelle.
Ja, und die SD-Karte muss ja auch einzeln verpackt und gemacht und getan werden. Das ist anderes ja nur ein Bauteil für ein größeres Produkt.
Ja, also ich würde mich wundern, wenn es überhaupt mehr als 10 Euro kostet in der Fertigung für die.
Aber bitte, Digga, das ist einfach 730 Euro für ein iPad Mini. Und es ist einfach 60 Hertz LCD.
Oh, ihr müsstet gerade Felix Gesicht sehen, aber könnt ihr ja bei YouTube.
Es tut einfach so weh. Aber das Ding ist, da möchte ich auch noch mal ein kleines Statement zu abgeben, weil ein paar Leute haben mich dann sind dann so in den Kommentaren ein bisschen mad geworden unter meinem iPad Mini Video, dass ich nicht mehr über den Screen gerantet habe. Das Ding ist halt, dass ich das nicht erwartet habe, dass sich das beim iPad Mini ändert. Also wenn Apple anfängt, konsequent überall OLEDs zu verbauen oder geschweige denn konsequent überall 120 Hertz zu verbauen, was eigentlich erwartbar wäre, aber wenn sie damit anfangen würden, dann nicht beim iPad Mini. So, dann würde das iPad Air würde wahrscheinlich zuerst OLED bekommen. Dann ist natürlich auch noch die Frage, was machst du mit dem MacBook Air? So, das iPad Mini ist nicht das erste Gerät im Apple-Lineup neben dem iPhone Pro, das 120 Hertz OLED bekommt. Also, deswegen war ich da nicht so mad, weil ich es halt schon erwartet habe, aber es ist trotzdem halt arschtraurig.
Ja, aber hey, wo wir beim iPad Mini sind, ich habe da noch einen sehr positiven Kommentar, um das ein bisschen auszugleichen, von Semi B Joker. Hey, ich liebe mein Mini. Ich nutze es auch deutlich mehr als mein iPad Pro und mein iPhone. Also er hat ein iPad Mini, ein iPad Pro und ein iPhone. Und er nutzt das iPad Mini am meisten. Finde ich interessant. De facto ist es das am meisten genutzte Gerät in meinem Haushalt. Hier mal eine Zusammenstellung von Aufgaben, für die ich es nutze. Mangas lesen, Social Media, in der Kameratasche als Kontrollmonitor, als Bildbearbeiter unterwegs, als Monitor für meine DJI-Drohne, als Discord-Hub wahrscheinlich dann am Schreibtisch. Es gibt einfach so viele Bereiche, wo das Mini eben, weil es kleiner ist, praktischer ist als die alternativen iPads. Und ein iPhone Max Plus ist wegen des 16:10 Formats im Querformat unbrauchbar für produktive Anwendungen. Deswegen ja zu einem iPad Mini mit M4 und nein zu Diskriminierung von kleinen Größen. Man muss nur wissen, wie man das richtig einsetzt. Also ja. Ich entschuldige mich, dass ich letzte Folge so über die iPad Minis gerantet habe. Aber ich glaube schon, dass es ein speziellerer Anwendungsfall ist. Aber es freut mich voll, dass das für dich so gut aufgeht. Es sind echt viele Sachen, die du damit machst.
Ja, aber es sind alles Dinge, die von einem helleren Bildschirm mit besseren Kontrasten und stärkeren Farben profitieren würden. Mangas lesen, gerade wenn du draußen, also so Indoor lesen, okay, wenn du mal draußen auf einer Parkbank sitzen und lesen möchtest. Also, da würden 1000 Nits schon knallen. So, wäre schon nett.
Ja.
Als Kontrollmonitor für die Kamera nochmal doppelt, gerade beim Drohnefliegen, da bist du ja immer draußen.
Für Drohnefliegen wäre es 10 von 10. Aber ja. Er hat sich ja ein M4 gewünscht, da ist nichts draus geworden. Leider. Aber es war auch nicht zu erwarten eigentlich.
Ja, da hatten wir es auch, das habe ich dann auch nochmal gesehen, so als ich an dem Video gearbeitet habe, ich mir nochmal den Ausschnitt aus dem Crewcast reingezogen. Du meintest noch, ja, M-Chip und ich so, nee, Digga, niemals. Ja. Ich so, da kommt safe ein A18 rein.
A17 Pro ist es geworden, geil.
Mit einem Kern weniger, immer dazu sagen, es ist A17 Pros sind nicht gleich. Es gibt jetzt einen neuen, schlechteren A17 Pro.
Warum darf der sich dann noch Pro nennen, frage ich mich.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist um Verwirrung zu vermeiden. Dass wenn die immer sagen, ja, du brauchst für Apple Intelligence den A17 Pro, dass dann die Leute nicht fragen, ja, aber was ist mit dem A17? Das ist halt einfach der Pro mit einem Kern weniger und passt schon. Der ist jetzt auch nur im Mini, da brauchen wir nicht drüber reden, dann wird es wieder vergessen.
Aber ja, die weichen einfach voll ihre Regeln auf, ne?
Ja.
Na, okay. So viel zu den Kommentaren. Es hat mich sehr gefreut, Felix, mit dir diese Episode, die wirklich sehr vollgepackt war mit Themen, durchzurocken und ja. durchzustehen.
Okay. Ja, war auch viel, das nervt mich auch so. Ich habe auch gar keinen Bock mehr. Ich merke das richtig in mir selbst, dass ich gar keinen Bock mehr auf diese ganze Negativität habe. Aber es passiert halt einfach so viel, das abfuckt. Man muss sich richtig Mühe geben.
Aber sich auch mal an den. Dieser Crewcast war jetzt ja nicht nur Negativität. Klar, wir haben auch ein bisschen Apple kritisiert.
Die Foldables sind endlich Top-Preis-Leistung. Foldables sind endlich auch preislich empfehlenswert. SpaceX landet Raketen spektakulärer als je zuvor.
Ja, Mann.
Trump wird die Wahl gewinnen und Elon zum Raumfahrtchef machen und damit der mit seiner fetten Rakete mit Government Money bis zum Mars donnern kann. Beste. Es wird richtig schön.
Oh, jetzt versaust du nicht wieder am Ende. ChatGPT schreibt dir proaktiv. Wie geil.
Keine Sorge, wenn die Welt im Chaos versinkt, weil Trump und Elon gemeinsam ihr Unwesen treiben, hast du wenigstens einen gratis Therapeuten an deiner Seite, der dich regelmäßig anschreibt und fragt, wie es dir geht.
Ja. Und dann haben wir immer noch uns hier im Crewcast.
Genau. Genau, wir sind dann die Crewcast Support Group.
Und da gibt es jede Woche immer pünktlich einen Crewcast für euch, damit ihr das durchsteht.
Ja, wenn die Welt untergeht, machen wir nochmal einen Live-Crewcast, damit wir uns nochmal zusammentreffen und alle umarmen können, und alle trösten können und dann bam. Genau.
Perfekt.
Okay, mit dem kurz bevor die SpaceX-Atomrakete hittet.
Mit Live-Commentary von Felix und mir. Ja, perfekt.
Oh man.
Gut, Jungs und Mädels, ich würde sagen, wir machen den Laden zu für heute und hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
Macht's gut.
Ab jetzt wieder wöchentlich. Versprochen.
Ciao, sagst du was nicht. Aber ja, ab jetzt wieder wöchentlich.
Ja, ab jetzt wirklich. Okay, macht's gut. Bis
so wie in 2 Jahren kommt das Robotaxi. Trust us. Und nächste Woche der nächste Crewcast.
Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Nächste Woche kommt wirklich der nächste Crewcast. Keine Sorge.
Versprochen.
Ja.
Ihr wisst, ihr könnt euch auf uns
verlassen. Jetzt hör auf, Digga. Lass das jetzt einfach so stehen.
Bis nächste Woche, Leute.
Ciao, ciao. Wake up, honey. I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear and a fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Growing up is just a big fat trap. I take pride in never working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a lord of crap? Growing up is just a trap.